Nee. Nicht mein Tempo. Nicht mein Tempo. Nein, nicht mein Tempo.
Ach, Menno. Ich mache einfach nochmal, okay?
Nee. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt probieren Sie es nochmal von oben, vom Notenblatt, von oben. Vom ersten.
Wo ist denn oben?
Der erste Takt oben, wo die doppelt gestrichelte.
Wieso machen Amerikaner das eigentlich immer so kompliziert mit dem Notenblatt falten? Man will ja nur von A nach B und dann klappt man und klappt man und dann klappt man es nicht mehr. Also ich mach nochmal, gell?
1, 2, 3. Dicke, dicke, 4.
Zählen wir auf die 4 oder an nach der 4?
Ja, ist es auftaktisch oder was steht denn auf dem Blatt?
Ein Strich. Also
was ist denn das erste?
Ein D.
Dann machen Sie es mal.
D.
Ja, und
danach kommt ein H.
Mhm. Dann spielen Sie doch nochmal. 1, 2 und 3.
Ich dachte auf 4. Nach der 4 also.
4. Richtig gut. Das groovt. Danke, das genügt.
Ja.
Das könnte noch ein bisschen forscher kommen, aber also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie würden eine Katze, die auf ihrem Lenkrad sitzt vom Nachbarn, Sie haben das Fenster offen gelassen und die sitzt auf ihrem Lenkrad und Sie müssen aber jetzt los zur Probe, dass Sie die verscheuchen. Also mit so ein bisschen, also ein bisschen mehr Energie auf dem.
Okay, nochmal.
Sagen wir mal die Takt 18.
Aha. Yeah.
Schön.
Come on. Come on.
Schön, die Adlibs haben mir besonders gut gefallen.
Ein bisschen geistige Ertüchtigung vielleicht.
Wie meinen Sie das?
Ich habe hier einen Koffer dabei. Warten Sie. Okay. Ich habe hier, das war eigentlich das nur ein Vorwand.
Ist ein Trompetenkoffer?
Nein, es ist kein Trompetenkoffer. Es ist ein Koffer mit Papieren.
Und Sie wissen, dass hier Instrumente
schauen Sie mal,
verboten nein, sind. In der Beatbox.
Keine Instrumente, keine Sorge. Es sieht bloß aus wie ein Trompetenkoffer.
Ja.
Ich habe hier eine Auswahl an Ölen.
Aha.
Dabei.
Also, wollten Sie sich gar nicht bewerben?
Nein, ich wollte Ihnen etwas bewerben. Zum Beispiel hier diese neue Reihe. Schauen Sie mal, wie schön diese glänzen in der Sonne.
Sehen sehr schön
das
aus.
Das ist Trompetenöl mit Geschmack. Aha. Aber auch unter anderem eine kleine Schatulle.
Ja.
Mit einem kleinen Taschengrammophon. Das ist der heiße das wollte ich Ihnen gerne feilbieten.
Okay.
Ich habe jetzt
leider mein Portemonnaie unten im Auto.
Aber es gibt doch, wir sind doch Amerika, im Land der unbegrenzten Schecks.
Nee, die sind ja auch im Portemonnaie.
Wollen Sie vielleicht kurz, ich kann es Ihnen ganz kostenlos und unverbindlich vielleicht einmal demonstrieren.
Ja, durchprobieren kann ich es ja mal.
Und dann, genau, richtig. Und dann können Sie sich ja entscheiden, ob Sie vielleicht lieber
einen Fett... Nö, ich will das nicht kaufen, aber mal probieren vielleicht.
Ja, dann drücken Sie doch mal hier.
Hier auf den Knopf?
Mhm.
Der kleine grüne Knopf, der so...
Ja!
Einfach drauf?
Ja!
Und dann, was ist dann?
Dann werden Sie schon hören.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur,
nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Ah.
vielleicht wird's gut.
Herzlich willkommen. Hier ist Eisenbad und Meisendraht am Magazin für Eigenart. Es ist heute schon wieder Sonntag. Hätten Sie das gedacht?
Nein.
Es ist 16 Uhr, kurz später nach 16 Uhr, wenn Sie Podcast hören, ist die Zeit Ihrer Wahl.
Ja, Herr Eisenbart, ja.
Sie haben sich bestimmt eine leckere
stellen Sie sich doch erstmal vor.
Mein Name ist Eisenbart. Jetzt klingelt es an der Tür, na toll.
Tür.
Können wir jetzt alles nochmal von...
Können wir die ganze Aufnahme in den Müll werfen?
Nee, wir lassen laufen. Das ist hier Step Across the Border.
Step Across the Türklingel.
Das ist ja mal wieder typisch. Die glauben auch, sie wären das bessere Literaturmagazin auf Radio Z. Aber
das
da haben sie sich getäuscht.
Wer kennt es schon und für wen steht in der Zeitung, dass es äußerst erfolgreich ist?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo steht das?
Das stand mal in der Zeitung, habe ich gelesen.
Nicht bei Step Across.
Nee. Eisenbahn und Meisenrad, den Vermittlungsmagazin nämlich.
Das stimmt nämlich.
Was die alles schreiben, die Medien da oben.
Die spinnen.
Die schreiben, dass wir Vermittlungsmagazine sind und dass wir erfolgreich wären.
Ja, es ist mit mir zusammen Frau Dr. eine Radiokonifere, Meisendraht, Magdalena Meisendraht. Sie ist in England geboren, in einem Radiostudio und hat da Verkehrsnachrichten in der Muttermilch aufgesaugt.
It's korrekt so. Sollen wir das Thema verraten oder sollen wir erst den Text hören und dann das Thema verraten, was ja ein neuer Kniff wäre in der Moderation, der so noch nicht da gewesen war. Also jetzt Ohren gespitzt und aufgepasst. Wir spielen einen Text und danach erfahren Sie, was das Thema heute ist. Jetzt kommt der Text Orchester der Äonen von Carsten Stephan, gelesen von Verena Schmidt. Bitteschön.
Orchester der Äonen aus 12,5 Versen Johannes R. Bechers. Die Zimbeln rasen durch die Dämmerungen, von Abgrundorgeln donnernd umstimmt. Es kollern Flöten wimmernd im Gerölle, ein Holzklavier im Automate singt. Ha! Jedes Hautquadrat betupfen Trommeln, der Liebesharfe weicher Ton längst barst. Aus Tubaschößen wirr Gesänge prallen, es rasseln Geigen, tödlich schrill. Posaunen, Echo aus Versteck und Ecken, ein Cello dunkler unter Brücken wühlt. Wir wallen, von Trompetenbraus umbrandet, ein finsteres Vieh, die fette Pauke grunzt.
War das eben Andreas Basner draußen?
Das ist ja möglich.
Das ist, wenn wir nicht live sind, ne? Da sind ja allerhand Leute, die wir sonst... Jetzt klingelt's wieder. Das gibt's nicht.
Naja, jetzt kommt...
Der Mann ist ja ein Idol von vielen Leuten hier, die zuhören, aber er lässt seine Gäste gerne mehrmals klingeln. So abgehoben ist der. Hätte ich nie gedacht. Und nebenan wird die Punkrock-Sendung gemacht.
Ja, wir sitzen hier mit Pauken und Trompeten. Herr Eisbart, was fällt Ihnen denn als erstes zu Pauken und Trompeten ein? Sagen Sie doch mal, was assoziieren Sie mit diesem Sprichwort und was glauben Sie, wo es herkommt?
Das ist, wenn jemand pompös herumstolziert.
Ja.
Als würde ihm die Welt gehören vielleicht.
Ja, auch.
Mhm. Mit Pauken und Trompeten.
Ja.
Oder aber auch, kann auch heißen, dass man was ankündigt und das dann in den Arsch fährt.
Ja, ist richtig. Also es gibt eine Doppelbedeutung, nicht wahr? Eine positive und eine negative Konnotation zu diesem Sprichwort. Sie können mit Pauken und Trompeten durch Ihre Führerscheinprüfung fallen.
Ja.
Nicht wahr? Also wenn Sie es vollkommen versemmeln,
dann sind Sie mit Pauken und Trompeten.
Ja. Aber es kann auch sein, dass Ihre Freunde Sie am Abend zum Grillfest mit Pauken und Trompeten in Empfang nehmen, nicht wahr?
Ja.
Weil Sie vielleicht das Grillgut der ersten Kajüte mithaben, nicht wahr? Dann
Wagyu.
Zum Beispiel
Wagyu.
Handgestreichelte.
Schau mal, da kommt der Sören und bringt das Wagyu.
Genau, Herr Eisenbart.
Das sagt man dann so.
Genau, und dann wird, wenn Sie mit Pauken und Trompeten, also mit allen, Brimborium steht oft in diesen Definitionen. Brimborium ist
Brimborium, auch schön. Brimborium, ja. Richtig. Was ist das eigentlich?
Kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen.
Das klingt so ein bisschen lautmalerisch.
Ja,
Onomatopoesie.
Naja, jedenfalls, also der Begriff Pauken und Trompeten kommt ursprünglich aus der Militärmusik, nicht wahr?
Ja.
Oder nicht nur aus der Militärmusik, sondern auch so aus dem Aristokratischen. So im 15. Jahrhundert ungefähr haben sich so die ersten Trompeten entwickelt, die eine Repräsentationsfunktion haben in der Musik.
Ja.
Stellen Sie sich vor, früher Trompeten eher so zum Krach machen, nicht wahr?
Ja.
Also eben für Repräsentanz.
Sowas haben Sie dabei.
Ja, ich habe hier.
Warten Sie kurz,
ich komme darauf zurück. Ich habe hier aus dem 15. Jahrhundert eine Naturtrompete dabei, aus Widderhörnern. Habe ich
Ihnen. Ist das wirklich eine Trompete oder eher ein Posthorn?
Das ist ein Widder-Naturtrompete. Also quasi.
Aus Widder?
Die Vorform der Vuvuzela.
Ja, gut.
Und die werde ich dann auch gleich Ihnen vorstellen, aber die stellen wir jetzt noch kurz zur Seite.
Ihre Trompete.
Die habe ich jetzt in den Müll. Also Militärmusik, nicht wahr? Das sind zwei Instrumente, die Pauke, darüber müssen wir auch gleich sprechen, und die Trompete, die Repräsentationsfunktion zuerst hatten und auch gar nicht im musikalischen Sinne benutzt wurde, sondern mehr als Repräsentationsding. Nicht wahr? Selbst der Papst im 15. Jahrhundert, ich habe eine interessante Abhandlung über die repräsentative Musik im Vatikan gelesen.
Ja.
Selbst die Päpste dieser Zeit haben sich zu ihren Weihungen und irgendwie Hochzeiten, die im Vatikan stattfanden,
haben die geheiratet. Nicht die
Päpste selber, natürlich. Vielleicht schon, was weiß ich, was die gemacht
haben.
Weiß ich nicht, irgendwelche Schwestern von irgendwelchen. Ja, das weiß man nicht.
Und da haben die Trompeten angemacht?
Da haben die Trompeten bezahlt.
Ja.
Und Pauken. Die Geschichtsschreibung ist da sehr dünn, habe ich gelesen. In der Forschung ist das sehr, wird das sehr wenig behandelt, weil es eben keine geistliche Musik war, sondern weltliche Musik und dadurch im Vatikan nicht so viel dazu geschrieben wurde. Man kann nur aus einzelnen Tagebücheraufzeichnungen lesen, dass da jemand geschrieben hat, wow, das hat mich echt, also sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben.
Ich bin total gebaffelt.
Genau, richtig. Das schreibt dann, weiß ich nicht, Pater Pius, der da auch gerade zugegen war. Und dann wurde gleichzeitig noch geschossen, nicht wahr? Das gehört auch noch dazu. Das
Hoppla.
Diese Repräsentationsfunktion, man kann Kanonenschläge und Kavaliersdelikte.
Ja, die Polenböller, sagt man heute dazu, ne? Mhm. Weil die haben mehr Schwarzpulver drin. Mhm. Die knallen noch lauter. Was man hier bekommt, Aldi zum Beispiel, gibt auch andere. Das ist ja alles schon enorm.
Also das war so um das 15. Jahrhundert, also ausgehendes Mittelalter, die Trompete tritt das erste Mal auf. Jetzt reicht es aber mal langsam. Klingt
schon wieder.
So ein Krach hier die ganze Zeit. Die Trompete tritt das erste Mal auf.
Ja.
Also nicht das erste Mal auf, es gibt Naturtrompeten schon seit der Antike, aber in dieser Funktion zusammen mit der Pauke, es wird auch in den Quellen immer wieder von Pauken und Trompeten gesprochen, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob der Ursprung wirklich nur diese Militärmusik ist oder ob das nicht vielleicht auch daher kommt, Richtung Barock.
Ja.
Findet plötzlich die Trompete Einzug in die klassische Musik auch.
Ja.
Und wird als besonders hochwertig, auch zusammen mit der Pauke wieder, als besonders hochwertig und edel angesehen.
Ja, natürlich.
Das war das höchste der Instrumente und diese Pauke und Trompete hatten auch exorbitante Aufwandsentschädigungen. Ich weiß, es war ja ein Ehrenamt, damit das die Leute machen, haben die dann Geld bekommen.
Ja.
Dinare oder was es damals gab im Barock. Ja,
Batzen. Gefunden. Die Kaurimuschel. Vielleicht hat eine Rolle gespielt. Aber auf jeden Fall, das kann ich mir schon vorstellen, weil die haben in der klassischen Musik ja auch dann versucht, Bilder zu zeichnen.
Ja.
Also sie haben zum Beispiel gesagt, das ist jetzt Sacré du Printemps zum Beispiel. Da wird ja eine Hinrichtung dann auch gemalt aus Tönen.
Ja.
Wo man dann den Kopf so runterfallen hört zum Beispiel.
Ja, richtig, sehr richtig.
Und dann, wie würden Sie denn zum Beispiel, jetzt sagen wir mal einen militärischen Zug malen, wenn sie keine Trompete dabei hätten. Das ist
völlig unmöglich.
Das geht ja nicht.
Gar nicht.
Und da muss man dann, also
jetzt reicht es,
was reicht wirklich.
Machen die da Pizza-Party oder
das
was?
Das ist unmöglich. Das ist
eine Frechheit, eine Unverschämtheit, dass man dieses erfolgreiche Format
torpediert.
Einfach so untergräbt mit Gebimmel. Wir hören gleich mal zwei Texte oder sollen wir drei?
Komm,
lass es mal drei sein.
Ich meine, kommen Sie.
Dann hören wir jetzt ein buntes Triple. Auf dem Startplatz 1 Harald Kappel mit dem Text Stöpsel, gelesen von Verena Schmidt. Dann als zweites unser aller Wiederkehrer David Telgin mit dem Titel Chaos, gelesen von Ella Gülden. Und an Start Nummer 3 der Text Durchgerasselt, wie war, da haben wir wieder die Prüfung, von Blumenlehre. Und gelesen ist der ganze Bums von Katrin Rauch. So. Die sind genau ein paar Sekunden zu spät. Jetzt kann man das wieder nicht schneiden. Danke.
Auf unserem Gartenteich sind Landungsboote die neue Wirklichkeit. Gerade haben sie Kampftaucher zu den Posthornschnecken geschickt. weil zu oft gelacht wurde. Meine baumelnden Füße stören die Spezialoperation. Ohne Betäubung werden sie am Gelenkspalt sehr sauber amputiert. Meine Schreie werden im Wasser zum musikalischen Opfer. Der Froschlaich wartet auf die Oberstimmen. Eine akustische Orientierungslosigkeit breitet sich aus. Einige Torpedos verlieren sich im Schalllabyrinth. Materialfehler und Ermüdungsbrüche. Eine Metamorphose von Eingriff zu Abort. Als ich den Stöpsel ziehe, verschwindet die neue Wirklichkeit im Abfluss.
Mit Pauken und Trompeten werde ich untergehen, wenn ich mich nicht endlich aufraffe. Mit Pauken und Trompeten werde ich untergehen, wenn ich nur so dasitze und nichts tun werde, bricht über mir die Welt zusammen.
Der erbärmlichen Inszenierung schmählings auf den Leim gegangen, die dir aufoktroyierten Kriterien blindlings angenommen, bist du mit Pauken und Trompeten, ganz, ganz großes Kino also, durchgefallen. Die Prüfungskommission feigst, die Konkurrenz tut dergleichen und du, du dümmliches kleines Opferlamm, heulst und kreischst und versinkst im Boden vor lauter Scham. Dank deiner tatkräftigen Unterstützung festigst du zudem wieder mal die Macht eines völlig idiotischen Systems, in dem der dem Menschen zugewiesene Wert davon abgeleitet wird, wie er künstlich konstruierte Herausforderungen bewältigt. Lebensnahe? Jein. Nein. Da die sogenannte Natur auch bloß eine unserer fixen Ideen eigentlich gewisse Arten und Weisen, Hindernisse zu nivellieren, nicht unbedingt belohnt. Ja, da sich unsere Existenzen gerade aufgrund absurder, dominanter Vorstellungen weniger im Rahmen eines Leistungsgesellschaftsscheißdrecks mit solcherlei Nonsens als Realität zunehmend auseinanderzusetzen zu haben, Berge von unnützen Papieren, Formularen, 99% der ausgeübten Berufe fiktiv und praktisch Krankheiten, die von 1% der Bevölkerung ernährt und versorgt werden, etc. etc. Bis wir dann endlich dermaßen weit vom gesunden Dasein entfernt nicht weiter überleben können und uns gegenseitig endgültig ausmerzen.
Ich möchte über Bach reden mit Ihnen, Herr Eisenbart.
Gerne. Welcher Bach? Muss man immer dazu sagen.
Der J.S.
Über 100 Bach.
Stimmt, ja.
Er hat ja 20 Backen, Kinder gehabt.
Sagt man. Ja, nee, ich kenne nur noch Finn Bach.
Finn?
Finn Bach.
Ja, und Jessica Bach.
Ja, Salzbach.
Hm, Dirk Bach.
Lothar Matthäus Bach.
Ja, die Anna-Maria Bach.
Stimmt, die weiblichen Bachs darf man ja auch nicht unterschlagen.
Ja, stimmt, die Bachen. Sind es nicht die um den Bach herum rennen? Ja,
und Freddie Mercury auch.
Ah ja, natürlich. Und was, Sie wollten mit mir über Händel?
Nein, über Bach, Johannes Sebastians
Brahms.
Bach.
Ach so.
Sebach. Sie sind ja ein bisschen firm wahrscheinlich, Sie gehören doch zu dem alten Eisen. Ich spiele kurz
was
mal...
Was soll das denn heißen?
Warten Sie kurz, ich spiele kurz was vor... Kennen Sie? Das ist ein Bob. Achtung! Gleich geht's los. Mensch. Wann kommt denn jetzt endlich? Das ist doch eine Kantate. Warum singt denn da niemand? Schlecht komponiert. Geht das jetzt los oder ist es ohne Musik? Und so, ich mach mal kurz Stopp. Wir kommen gleich drauf zurück. Also das haben Sie jetzt gehört, nicht wahr? Kennen Sie es? Wissen Sie, was ist?
Das ist doch Champions League. Das ist doch die Titelmelodie von Champions League. Die Meister, Oshama. So ähnlich geht es ja beim Champions League.
Das ist aus dem Weihnachtsoratorium eins der bekanntesten Passagen auch von Bach überhaupt. Und jetzt spiele ich Ihnen auch nochmal Johann Sebastian Bach vor, eine Komposition, die viele, viele Jahre vorher entstanden ist, die auf einen für uns doch wichtigen Namen hört, aber dazu gleich mehr. Achtung! Er spart mit dem Text der Bach. In Zeiten von Spotify ein absoluter Todesstoß für MusikerInnen. Aber das wusste Bach noch nicht.
Da muss ja in den ersten 20 Sekunden schon der Refrain zweimal kommen, ne?
Und der wudelt da rum.
Aber gut, wirklich?
Es war eine andere Zeit, nicht?
Skip Intro.
Gleich geht's los.
Naja.
Achtung! Okay. Jetzt haben die es verpasst.
Irgendwas mit der Pauke?
Ja.
Aha.
Aha!
Da schallen die Trompeten.
So. So, also, haben Sie es gehört? Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten?
Ja.
Aber haben Sie gemerkt, wie ähnlich das klingt?
War fast nicht wiederzuerkennen.
Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist, Herr Eisenbart? Wissen Sie, wie das heißt?
Plagiat.
Nein, falsch. Parodie.
Nee.
Das ist der Ursprung des Wortes Parodie. Dass man früher nämlich, im Barock war es sehr üblich, weltliche Kompositionen von sich selber zu nehmen, kopiert, Steuerung C, Steuerung V.
Ja.
Und dann einfach einen geistlichen Text.
Apfel C gibt's auch.
Apfel C ging auch. Und dann haben die das einfach kopiert, Herr Eisenbart, und haben dann eine geistliche, ein Oratorium draus gemacht.
Und die haben dann sich drüber lustig gemacht, über das Geistliche?
Nee, also diese Kantate, dieses mit den Tönen, Trompeten, das hat der Bach geschrieben als eine singende Grußkarte,
ja,
für die damalige Königin.
Nee.
Da kommt dann auch Königin, Heil und so weiter. Und das war für eine einmalige Aufführung komponiert, nämlich er war Hofkapellmeister und hat das dann geschrieben zum Geburtstag.
Für die CD-Aufnahme. Mhm. Die haben das nur einmal gespielt.
Genau, richtig. Und Bach hatte anscheinend ein Gefühl für gute Hooks, nicht wahr?
Ja.
Er wusste, dass...
Oder nicht so viele Ideen.
Oder nicht so viele Ideen. Aber ich glaube, Herr Bach hat sich gedacht, naja, das klingt doch schmissig, das nehme ich nochmal her. Er hat das auf einen Stapel für Parodien gelegt.
Ja.
Potenzielle Parodien, der PP-Stapel. Wenn Sie das im Notenblatt zum Beispiel sehen, wissen Sie auch, potenzielle Parodie.
Ah ja, das habe ich schon mal gesehen.
Das
gibt ja aber auch mit nur einem P oder drei.
Ja, gibt's auch.
Gibt's auch nur.
Dann ist es nur potenziell oder so. Oder P ist vielleicht für Parodie. Die Forschung ist sich da nicht einig.
Ach so.
Aber ich habe einen Bach-Forscher gefunden, Van Houten heißt
was
der.
Was ist, ganz kurz, MP noch? Möglicherweise Parodie?
Ja, vielleicht. Oder Masterplayer.
Also, okay, jetzt Maschinenpistole.
Van Houten, der Organist und Bach-Forscher, hat ein Buch geschrieben, das sich ausschließlich mit diesen ersten zwei Zeilen
wirklich
dieses Weihnachtsoratoriums auseinandersetzt. Denn Herr Bach hat nämlich beim Steuerung C, Steuerung V machen,
ja,
in der Originalpartitur, man dachte bisher aus Versehen, auch das Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, das, geschrieben.
Ja.
Das steht da in dem Weihnachtsoratorium drin,
steht Heisenbad. Auch schon drin.
Und Herr Bach hat es durchgestrichen und hat jauchzend frohlocket drüber, aha, geschrieben. Und die Forschung war sich bisher einig, dass Herr Bach so doof war, einfach mechanisch quasi bei seiner Parodie-Abschreib-Geschichte,
ja,
einfach den Text mit zu übernehmen und dann sich gesagt hat, ach Mist, ich wollte ja jauchzend frohlocket schreiben.
Helene, bring mir doch mal den Tipp-Ex.
Und Herr Van Houten ist sich sicher, dass, ja, das kein Versehen war.
Ja.
Van Houten legt über die Strecke eines Buches dar, warum er glaubt, dass die ursprüngliche Fassung des Weihnachtsoratoriums eigentlich beginnen sollte mit Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten.
Aha.
Weil die Kadenz und die Tonöffnung der Zeilen viel besser zur Musik passt, als dieses doofe Schallet,
ja,
jauchzet und frohlocket.
Ja, das ist ja, wenn Sie es selber sagen, ne?
Ja.
Pauke.
Ja, Pauke.
Das ist ja schon richtig, da sagen, die gehen ja die Ohren auf im Saal. Da sagen ja die ZuschauerInnen, HörerInnen, sagen ja hoppla. Ja. Das, da kann man ja richtig, da kriegen die Ohren was zum Gucken.
Na. Die Deutlichkeit und die Bestimmtheit, mit der Herr van Houten hier auch sämtliche Kritiken seiner Argumentation zurückweist.
Ja.
Jeder Zweifel an dieser Theorie spült er hinfort. Und ich finde es schön, dass sich Menschen mit solchen Dingen beschäftigen. Und ach, jetzt kommt es. Er merkt hier an, dass er aufgrund seiner Arbeit in diesem Artikel jetzt festgestellt hat, dass immer mehr Dirigenten beim Weihnachtsoratorium tatsächlich den seiner Meinung nach richtigen Text singen, weil eben ein kleiner Teil der Bach-Community sich jetzt darauf geeinigt hat, dass das Weihnachtsoratorium eigentlich mit Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten anfangen soll. Bach hat es ja selbst ausgebessert.
Ja.
Nicht wahr? Es ist jetzt die Theorie von van Houten ist, dass die Geistlichen ihm quasi aufgetragen haben, diese ersten Zeilen sollten doch etwas geistlicher klingen als das weltliche Pauken und Trompeten.
Ja.
Und erst deswegen ausgebessert hat auf Druck. Und seine eigentliche künstlerische Vision wäre gewesen, Pauken und Trompeten da stehen zu haben. Und jetzt tun sich natürlich interessante Fragen auf. Tod des Autors, Herr Eisenbach, Tod des Autors. Ist es im Sinne Bachs, jetzt das umzuändern? Also zurückzuändern, das, den Durchstrich wegzumachen? Wieder zum Pauke Trompeten zurückzugehen? Oder ist es im Sinne der künstlerischen Vision von Bach zu sagen, wir bleiben bei dem, was er ausgebessert hingeschrieben hat? Weil wir es nicht besser, weil das steht da nun mal, Herr Eisenbart. Was sagen Sie?
Ja, wir können ihn nicht mehr fragen, ne? Deswegen
das Tod ist des der Kasus, Autors, ne? Kasus
der ist ja, schon, ist ja schon gestorben, ist, schon genau, seit längerem. Das ist
der Tod des Autors.
Aber ich würde vorschlagen, dass man einen ganz anderen Weg geht, dass man zum Beispiel einen eigenen Text singt oder vielleicht mischt. Jauchzet ihr Pauken, frohlocket Trompeten. Klingt doch auch nicht schlecht.
Kompromiss eigentlich.
Klingt auch schmissig.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Herr Eisenbart. Kompromiss.
Dann sind alle zufrieden. Der Klerus und aber auch der Künstler, die Künstlerin.
Stimmt.
Da können alle sich nehmen, was sie gerne möchten. Also ich glaube, es wird die Sendung jetzt durchklingeln.
Ja, es klingelt.
Es ist schon die komplette Küche, das müssten Sie sich mal angucken. Ich war ja eben dort. Das sind schon über 100 KünstlerInnen und die sprechen auf Englisch. Die sagen dann, I was at the Mutz Bühne. It was very cool.
Sie had the Schanzbräu.
At the Mutz. I have been there.
And the carpet on the stage.
Ja, yeah, it's very cool. Also man muss nicht nach Berlin gehen, um in der Küche über Mutzbühne auf Englisch was zu hören.
Gut, ich würde sagen, wir
enden. Sehr interessant.
Ja, spannend, oder? Aber dass man sich auch so festhängen kann, so Kleinigkeiten. Ich finde das gut,
aber
dass manche Menschen da so bestimmt sind und auch so ihre Vision, ihre eigene Vorstellung da so sich vergraben drin.
Aber wissen Sie, was wir noch machen könnten?
Was?
Wir könnten zum Beispiel bei Elton John anrufen.
Stimmt, der weiß das bestimmt.
Weil der hat ja das auch gemacht. Weil er hat ja zuerst gemacht Goodbye Norma Jean und das hat er dann Goodbye England's Rose gemacht.
Na, das ist eine Parodie eigentlich, ne?
Der hat sein eigenes Lied nochmal neu gecovert für Lady Di. Vielleicht können wir ihn fragen, können wir ihn anrufen. Wenn Sie Elton John sind, dann rufen Sie doch jetzt an unter der 4500666.
Also ich möchte mit den Worten van Houtens hier aus dem Artikel schließen. Möge Bach zufrieden und lächelnd zuschauen. Das sind die letzten Worte dieses Artikels. Und damit überleiten in ein kleines Stückchen, man könnte fast sagen ein musikalisches Stückchen, das uns eingeschickt wurde. Eine Premiere, Sophie Stiller. Kennen Sie die?
Aus dem E-Mail-Postfach,
aus dem E-Mail-Postfach. Hat geschrieben einen Text namens Ein Musikchen.
Ja.
Gelesen von Verena Schmidt.
Musik, Musik, jubelt es in mir. Was kommt da an mein Ohr heran? Es schleicht sich ein leises Cello dicht herbei. Quietschend, summend. Ein warmer Klang. Klug und vorsichtig tastend, fühlend. Nebenher galoppiert die E-Gitarre. Es schrammt und dampft rhythmisch vor sich hin. Wobei im nächsten Augenblick ein klarer Riff den Raum durchsaust wie ein Blitz. Von links holpert und stolpert ein Saxophon herbei, etwas clownesk und auf schöne Weise unbeholfen, mault und jault es den gemeinschaftlichen Klängen zu. Wird aufgefangen durch ein freundliches Stuhlxylophon, welches sich rhythmisch ins musikalische Gedränge tanzt und das Gejubel und Gejaule mal unter, mal übermalt. Während die hölzernen Rhythmen sich selbstbewusst und ungestüm in die vielen Klänge verweben, kommt plötzlich eine Riesenmuschel zutage
und durchbricht dröhnend, blasend den Moment. Dieser sehr überraschende Auftritt bringt mich zum Lächeln und Jubeln. Ein wenig später entscheidet auch die Riesenmuschel sich für trancierendes Rhythmisieren, mal rennend, mal laufend, mal summend, mal schnaufend, prustend. Überall singt es, summt es, klingt es, brummt es, dröhnt es, stöhnt es, schwingt es, singt es. Tanzende Pflänzlein und Tierlein wiegen sich dazu. Und dieser Dschungel der Töne und Farben füllt den ganzen Raum aus. Dankbar sitze ich dabei und höre zu. In mir breitet sich eine Ruhe und Freude aus, wie schon lange nicht mehr. Und das Gefühl, alles sei doch ganz in Ordnung, so wie es ist. Liebe Grüße von Sophie.
And the sound is really great. You know, when you play there, you can almost hear the publicum press.
But you can't play the kicker anymore because the kicker is not used and it only nerves, and therefore they put it out.
Yes, only all the time.
When I'm
tuning my bass guitar, it's almost sounding like I'm already playing kicker in the break rooms. But it's only like a
ghost of a kicker is still there. Yes. The idea of the kicker is still there.
But the kicker is away. But I know sometimes I stand there with my three bandmates and we're playing kicker with the air.
Yeah, some say the mutz is haunted by the kicker.
Yes,
because the soul of the kicker, it still holds on to the mutz.
Yes, do you know a fantasy kicker?
Of course.
We play this in Belgium a lot.
You were in Belgium with your band?
No, I'm from Belgium.
Ach, you are from the Belgium?
Yes.
How is life there?
It's very cool. We have the sea. It's cool for us, so we can go to the sea.
And he speaks three languages, do you?
Yes, Flemish and the other two. And we have a great supermarket over there. And most of the people are very content with their lives.
Content.
But we hate Brussels.
We also like content. We do content all the time.
Yes.
Like on Instagram.
But most of us hate Brussels.
There's also other social media platforms, you know.
Yes.
Like Clipfish.
Yes.
Or StudiVZ.
Yes. What I really like about social media is funny group names. Do you have funny group names at StudiVZ?
Yes, we have funny group names.
For example,
Alice fell into the hole. Isn't that funny?
And,
that's super funny.
I don't
funny.
Know. It's
and then
kind
you
of
have
weird.
An emoji of a Raupe.
Ah, okay. There,
yes, Miss Pilze und Raupe.
I like... I don't think I'm the target group.
Don't you have humor in Belgium?
Yes, we have. We have a really cool humor scene.
What's the biggest comic of the Belgians?
Gaston. Gaston is and also the Strumpf. Like,
cool.
Do you know the Strumpf?
Very cool.
Le Strumpf?
Le Strumpf?
Little blue man.
Le Sock.
No, little blue man with a white hat.
Petit bleu.
Yes, Le Strumpf.
Chaussette or something.
Yes. Le Strumpf. You don't have it
we have the Klabautermann.
Where you come?
We have the Klabautermann.
Germany?
Kreinsen.
What?
Kreinsen.
Beg your pardon?
That's in Niedersachsen.
Ah, okay.
Kreinsen.
Okay, you have the Klabautermann?
Yes, I have the Klabautermann. And the Klabautermann is a small, tiny, little thing.
Yes.
And he makes, often he's good and he does like the dishes.
Yes.
But sometimes he throws them on the ground and then they break and then he's just an asshole.
I thought the Klabautermann is only living on the ships.
Yeah, that's... Oh, sorry, yes, you have to distinct. The Klabautermann is on the ship and the Heinzelmann is on the ground. The Heinzelmann is on the ground and does the same shit like the Klabautermann. It's just a small difference. Just
said it's like a goblin?
Yeah, it's little like tiny humans and then they pray for the tiny humans that they come and then they serve dishes or... Mush. Yes, that's funny. That's funny to you. You fucking prick. I want to hear the text.
That's really funny, the Strumpf. You're talking about the Strumpf. I know. Now I know. Yes, the Strumpf. Very good. Thank you.
Spielen. Du mit der Pauke, laut und stark. Ich mit der Trompete, hell und klar. Mit Pauken und Trompeten lass uns gemeinsam durchs Leben gehen.
Ein Knabe kriecht in die Konfettidüne. Ein plumpes Blasorchester bläst zum Spaß. Ganz grüne Röcke fliegen auf der Bühne und große Zähne beißen in ein Glas. Katarre schielen nach der nackten Wade, ein Drallerdackel liebt ein Narrenbein, es hagelt große Tafeln Schokolade, ein Balk bricht nieder und ein Sturm herein. Ein Wagen kippt, bemützte Männer purzeln, ein Altersfleck ist von Kamellenblau. Trompeten dellen, rote Trommeln wurzeln, ein Traktor stolpert über ein Hellau.
Der Trompete Beschreibung. Eine zum Trichter umgebaute Trommel. Klavier für Einarmige. Coltrane. Das Saxophon. Trompetenschlot hat Holzverbot. Achtung, Solo. Das sind drei Tasten, großes Tennis. Trompetenarm. Kometenbahn. Kupfer und Zink, das macht Sink. Du Zeppelin aus Messing, flieg mich zum Mond. Sing mir ein Lied aus deiner Einbuchtung. Melusine. Ich achte nur dich, damit du's weißt. Ich begehr nur dich. Sekunde, Triole. Und nochmal von vorn. Goldener Hebel, tönender Säbel, der Ton ist deine Fete. Wer spielt auf dir Noten, vibriert den Wind, es ist der Trompeter auf einem Rind. Friedlich ziehst du durch den Äther, zum Nachtisch gibt's Wirsing später. Halbieren sie den Wirsing, entfernen sie den Strunk und schneiden sie ihn in feine Streifen, waschen und abtropfen lassen. Schneiden Sie eine Zwiebel in feine Würfel und dünsten Sie sie in Butter glasig an. Wirsing dazugeben, umrühren und zusammenfallen lassen. Brühe und Sahne hinzufügen, bei geschlossenem Deckel 10 Minuten köcheln lassen. Mit Chilisalz, Pfeffer und gemahlenem Kümmel würzen. Dazu passen gut Salzkartoffeln und Schmeck.
So, wir haben jetzt wieder diese WG-Party hier rausgeschmissen.
Ja, das war ja eine Frechheit, dass sie diese mit ihren Zungen da reinkommen. Dann haben wir mit der Zunge die Tür aufgemacht.
In unsere
Mikrofone rein. Das waren übrigens, wir haben jetzt drei Texte gehört. David Helgin in Szene, Carsten Stephan Karneval, jeweils gelesen vom Stoffwechsel und schließlich noch Lutz Fössing mit Die Trompete.
Stimmt, das war ein Gedicht, das wurde auf der Autobahn aufgenommen.
Ja.
Also Lutz Fössing ist ein Dichter, der nur auf der Autobahn schreibt, müssen Sie wissen.
Ah.
Ja.
Also Pauken und Trompeten, Herr Eisenbart, fallen Ihnen dazu irgendwelche literarischen Assoziationen ein?
Blechtrommel habe ich hier natürlich liegen, sehr hier gut. Auf dem Stapel.
Aber
ist jetzt keine Pauke.
Nee, richtig. Was ist der Unterschied zwischen Pauke und Trommel?
Pauke ist ein runder Bauchkubus. Und obendrauf eben das Fell. Und eine Trommel ist normalerweise, also denkt man meistens an die Schnarrtrommel, die ist zylinderförmig, hat oben und unten ein Fell. Außerdem ist bei der Schnarrtrommel unten auch noch ein Geschirr angebracht mit mehreren Federn, würde ich sagen.
Mhm.
Und wenn man obendrauf haut, dann schnarren die. Daher der Name. Man kann die aber auch lockern und dann schnarren die nicht. Dann klingt es einfach nur so, wie wir auf eine Trommel hauen.
Wenn Sie das sagen, also bei mir steht das einige Definitionen in der westlichen Musik besonders, den Unterschied ziehen zwischen Trommel und Pauke. Dass die Trommel keine bestimmte Tonhöhe hat, während die Pauke einen bestimmten Ton, also die kann man stimmen auf einen Ton, richtig. Und man kann mit vielen Pauken auch gleich kleine Melodien spielen. Also beim Bach zum Beispiel hatten sie bim, 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 bim. nach die Pauke.
Ja.
Daher fallen die Pauken auch im Orchester aus dem klassischen Schlagwerk heraus und bilden eine eigene Kategorie, weil man dazu nämlich Töne spielen muss.
Eigenes Register.
Beim Schlagwerk selber, kleine Trommel, wie sie meinten, da hauen sie einfach nur drauf. Das ist sehr einfach und eigentlich könnte das auch der Hausmeister oder die Hausmeisterin übernehmen
im
Orchester.
Ja.
Man tut dann so, als wäre das ein echtes Musikinstrument, die Trommel.
Und ein echter Musikant.
Ja.
Der das studiert hat,
aber angeblich. Das machen klabauter Männer.
Ja, nur weil die auch einen Anzug anhaben. Mhm. Die halten sich für was Besseres. Frau Meisendrath, schwach. Sag ich Ihnen.
Schwach. Genau. Wenn wir schon bei der Pauke sind, wir können auch, da gibt es eine interessante Etymologie dazu und auch eine interessante Bedeutungsverschiebung über die Zeit. Also Pauke ist gar nicht so leicht zu klären, woher das genau kommt. Könnte aus dem Lateinischen oder Griechischen stammen. Ich habe hier verschiedene Quellen, die Verschiedenes sagen. Also im Mittelhochdeutschen heißt es Puke. Wie ist das? Wie spricht man ein U mit so einem Dach aus?
U.
Puke. Auch Buke. Frühneuhochdeutsch. Diphthongiert zu Pauke, Bauke.
Aha.
Steht hier. Naja. Und aus dem Deutschen gelangt das Wort dann ins Niederländische. Pauk.
Ja.
So wie in die skandinavischen Sprachen. Im Dänischen und Norwegischen sagt man Pauke. Im Schwedischen Puke. Die Bezeichnung der Pauke in den romanischen Sprachen leiten sich hingegen entweder vom Namen des Typhanos her, also dem griechischen Timpani. Kennen Sie? Timpani ist ja,
ja.
Englisch und Italienisch auch, oder Spanisch auch Timpano. Oder zum arabischen Tabel.
Ja.
Ne? Trommel. Ja, und weil wir auch vielleicht ein bisschen über den westlichen Horizont herausschauen können, es gibt Pauken, die müssen gar nicht tief sein.
Ja.
Denn wenn wir als Definition annehmen, dass sie quasi eine tonale Varianz haben, die man steuern kann,
ja.
Was ja durch Stimmen passiert, kann man auch einige afrikanische Instrumente zum Beispiel auch als Pauken bezeichnen. Es gibt zum Beispiel die Tama aus Ghana, soweit ich weiß. Das ist eine sogenannte Talking Drum.
Okay.
Und wissen Sie, was sie damit machen?
Reden vielleicht?
Richtig.
Kann man mit der reden?
Weil der Inhalt der Sprache dort durch Tonhöhe, Abfall und also durch Melodie quasi definiert ist.
Ja.
Können Sie mit dieser Trommel, die spannt man so in die Arme und kann an so Zugmechanismen quasi drücken mit dem Arm und dadurch die Tonhöhe verändern beim Spielen.
Ja, das kenne ich.
Können Sie Informationen transportieren, nur durch Trommeln. Und deswegen heißt die Talking Drum und ist im Prinzip ja auch eine Pauke.
Ja, es gab ja auch diese Geschichte von, weiß nicht, wer das war, ob das der Schlagzeuger von Thin Lizzy war oder von The Motorhead oder The Led Zeppelin. Aber da hat mal einer, das ist schon lang her, der hat erzählt, der war in einem zentralafrikanischen Dorf eingeladen und da haben die dann für ihn Schlagzeug gespielt, also Trommel, einen Trommelwirbel gemacht. Und dann hat er gesagt, soll ich auch mal? Und dann haben die gesagt, ja, wenn sie möchten. Hat er zufälligerweise seine Backline dabei. Hat er es aufgestellt, dann hat er ein Schlagzeug-Solo gespielt und dann haben die gelacht.
Hat einen Witz erzählt, aus Versehen.
Die haben nur gelacht. Da hat er sich schon gewundert. Er hat einfach so vor sich hingespielt und hat das Ding halt fertig gefahren. Also er ist es nach Haus gefahren. Und dann hat er gesagt, das ist ja schön, dass es euch so viel Spaß macht, aber was war denn da los? Und dann haben die EinwohnerInnen da gesagt, so einen Unsinn haben die Trommeln noch nie erzählt. Und da sehen Sie mal, dass die Trommeln eben woanders ja auch eine ganz andere Bedeutung haben. Man kann damit ja Nachrichten weit weg schicken, zum Beispiel.
Und jetzt passen Sie auf.
Ich passe immer auf, wenn Sie was erzählen.
Das sind die Pauken in diesem Zentralafrikanischen, wo die Sprache möglich macht, dass man sich mit Trommeln so kommunizieren kann. Bei uns ist es welches Instrument gewesen früher?
Das Telegramm.
Nein, die Trompete, Herr Eisenbahn.
Ach so, natürlich.
Die Trompete wurde ja auch benutzt, um Informationen...
Sautot.
Richtig.
Oder
auf der Jagd.
Le coq est mort.
Der Schwanz ist tot.
Oder der Klappe zu Affe tot. Gibt es ja auch ein berühmtes Lied.
Oder wir stehen jetzt mal langsam auf, macht euch keine Sorgen. Ich möchte nicht stressen, aber bitte, es gibt bald Brunch.
Oder wir fahren über den See. Oder zum Beispiel.
Genau. Und anschließend an das Thema, jetzt ich
Junge, komm bald wieder.
Ich kram jetzt noch mal kurz meine Naturtrompete aus dem Müll. Währenddessen hören wir noch zwei Texte. Simon Borowiak, Spirituosenleben, gelesen von Verena Schmidt. Und danach Jona Lubin, Die Trube.
Ja.
Gelesen von?
Jona Lubin.
Richtig. Sie haben den Test mit Pauken und Trompeten.
Danke.
Frau Magenbitter haut's vom Stuhl. Herr Dornkart liegt daneben. Eifrig bemüht sich Pommery, versucht sie aufzuheben. Dem jungen Korn ist nichts mehr klar. Frau Gin sieht eine Maus. Herr Pilz beugt sich zu weit nach vorn und fällt zur Flasche raus. Alles verdunstet, schwappt und ölt, entkorkt sich auf den Tischen. Auch Fräulein Selters geht es schlecht. Sie muss hier morgen wischen.
Die Trube. Nicht auf die Felder von Trasimene. Nee, aber da nicht. Nur in der Erd. Auf den Tag von der Chies Hameisem hab ich der Herr der Trube. Temp und Modna. Keim mit Sorres. Das bist du gewein. Ich kenn dein Kohl und wieder Kohl. Ich will nicht graben.
Trompeten, frühe Trompetenformen, also wenn wir sagen, die Leute haben schon immer gewusst, dass es gut ist, in Rohre hineinzublasen.
Ja.
Wenn wir das mal so als anthropologische Konstante definieren.
Aber ganz ehrlich, wenn Sie das jetzt so vor sich sehen, bekommen Sie da nicht Lust, mal ordentlich reinzupusten?
Ja, das mache ich ja gleich. Ich erkläre Ihnen jetzt gleich was.
Das ist also verständlich.
Die Trompete war über Jahrtausende, also von der Antike bis ins Mittelalter hinein, hatte die keine Ventile und war einfach im Prinzip ein langes Rohr, manchmal gebogen, manchmal gerade, aus verschiedensten Materialien. Wie gesagt, das können Schnecken gewesen sein, das können aber auch durchaus die Römer
Witter.
Haben schon Witter. Die Römer haben durchaus auch schon gewusst, wie man Metall einigermaßen bearbeitet und dann wurde das sehr schnell besonders durch die Lautstärke zu Signalzwecken benutzt, aber auch in der frühen Musik. Ich mache Ihnen das mal kurz vor. Also ich habe hier eine Naturtrompete dabei.
Ja.
Und mit der kann man auch schon Töne, verschiedene Töne spielen, allerdings limitiert sich das ein bisschen. Zum Beispiel, das wäre der erste Ton. Dann gehen Sie die Tonleiter hoch.
Es war ein E, ne?
Zweiter Ton. Ja. Sie merken, es geht langsam nach oben.
Geht nach oben. Dritter Ton, das ist auch Ton. Noch eins höher.
Genau, Sie haben auch erkannt, welcher Ton.
F.
Richtig. Zum Beispiel. Also ich habe das natürlich nicht studiert, ich habe das natürlich in meinem
Anthropologie-Studium.
Und diese Tonverhältnisse, diese natürlichen Tonverhältnisse, wenn man einfach nur mit so einer Naturtrompete spielt, ergeben sich mathematische Verhältnisse, wie die Töne ansteigen.
Und das machen Sie dann, wenn Sie so eine Ausgrabung machen, dann finden Sie was, dann blasen Sie rein und dann rechnen Sie aus.
Zum Beispiel.
Dann rechnen Sie aus, was es ist.
Ja, richtig. Und diese Tonverhältnisse wurden dann sehr schnell auch als göttlich oder wunderhaft auch wahrgenommen, weil sie so natürlich sind. Wissen Sie, die Griechen haben ja, das haben wir immer wieder, die Griechen haben ja die Welt auch so als Räderwerk verstanden, als mathematisch erfassbare Welt, deren Gesetze man nur verstehen muss und dann weiß man, wie alles funktioniert.
Ja.
Und in diesem Sinne kann man sagen, wenn etwas von sich aus mathematische Verhältnisse in sich trägt, dann hat das etwas von diesem göttlichen Geist.
Der goldene Schnitt.
Richtig,
der goldene Schnitt. Zum Beispiel die Bernoulli-Folge.
Richtig,
oder das Euler-Dreieck oder die Zahl Pö, dann der eiserne Heinrich zum Beispiel, das sind ja alle so feststehende Begriffe aus der Mathematik.
Genau.
Und immer wenn man da genau drauf schaut, dann kann man sich entweder verlieren in der unendlichen Schönheit von der Mathematik. Das ist ja, da sind wir beide ja sehr verliebt. In die Mathematik.
Und hör noch einen Text, oder? Und dann sagen wir ganz?
Sehr gerne.
Mhm. Ein Text diesmal, ein einzelner. Etwas längerer. Sekunde. Wir hören Christian Knieps mit einem kleinen, ich will fast sagen, Hörstück in diesem Fall monologisch vorgetragen von unserer Haus- und Hof-Pauken- und Trompetensprecherin Verena Schmidt.
In einem Geschäft für Schlafzimmermöbel. An einem Schreibtisch sitzt ein gelangweilter Verkäufer und schlürft an seinem Kaffee. Beide Füße, an denen weiße Golfschuhe prangen, liegen auf dem Tisch. Es ist nichts los im Laden. Und plötzlich ertönt die Eingangstüre und ein potenzieller Kunde kommt in den Laden. Dieser geht schnurstracks zu dem Verkäufer und setzt sich an den Tisch auf einen bereitstehenden Stuhl. Beide mustern sich eine Weile. Verkäufer. Ohne sich zu regen.
Kann es sein, dass Sie gar nichts kaufen wollen, sondern nur hier sind, um Stunk zu machen und meine Zeit zu fressen? Wenn Sie eine Beratung wollen, gehen Sie irgendwo hin, aber stehlen Sie mir bitte nicht meine Zeit.
Kunde, lassen wir das dumme Gequatsche. Mein Kumpel hat mir gesagt, dass es hier in diesem Laden einen Verkäufer gibt, auf dessen Beschreibung Sie haargenau passen, und er es schafft, Möbel zu horrenden Preisen zu verkaufen, ohne dass man eigentlich überhaupt was kaufen wollte. Nun, sind Sie das?
Kurze Pause. Verkäufer. Wenn es mich interessieren würde, wer Ihr Kumpel ist, würde ich mich jetzt am Kopf kratzen.
Der Kunde schaut ihm auf den Kopf.
Anstatt dass ich mir den Kopf kratze, kratze ich mir den Sack. Gehen Sie, bevor Sie noch mehr meiner Zeit stehlen.
Kunde. Mein Kumpel nannte es Guerilla-Sale, was Sie machen würden. Ich bin ganz offen und ehrlich. Ich habe wenig Kohle und möchte auch nichts kaufen, will aber erfahren, wie Sie meinen Verstand brechen, um ein völlig überteuertes Geschäft zu machen, das ich weder brauche noch möchte.
Verkäufer. Wie viel Bargeld haben Sie dabei?
Kunde. 2000. Frisch von der Bank abgehoben. Jetzt ist das Konto leer.
Verkäufer. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einen Blankovertrag hinlege? Wir tragen die 2000 Euro als Betrag ein, Sie unterschreiben, gehen nach Hause und bekommen von mir irgendwas geliefert. Irgendwann einmal. Mit ein bisschen Rabatt sogar, wenn ich einen guten Tag habe. Dann wäre das ein angemessener Stundenlohn dafür, dass ich mir schon seit einer gefühlten Ewigkeit Ihr dummes Gewäsch anhören muss.
Kunde. Man unterschreibt doch keinen Kaufvertrag, in dem zwar die Summe, aber nicht der Lieferinhalt aufgeführt ist.
Verkäufer. Meine Kunden schon.
Kunde. Ich werde das nicht unterschreiben.
Verkäufer. Dann ist das Gespräch hiermit beendet. Sie kennen ja den Weg zum Ausgang. Sie sind ja auch hierher zum Stuhl gekommen. Einfach zurückgehen und aufpassen bei der Tür. Die ist von innen geschlossen. Nicht, dass Sie sich den Kopf stoßen.
Der Kunde ist das erste Mal verwirrt. Nach einem Moment des Schweigens steht er auf und nimmt die 2000 Euro aus dem Portemonnaie und legt sie auf den Tisch. Kunde, ich will was verkauft haben.
Verkäufer, und ich will Ihnen nichts verkaufen. Versuchen Sie es an der Ecke bei der Pommesbude. Die verkaufen Ihnen sicher eine Currywurst, Pommes rot-weiß, und Sie müssen nicht einmal 2000 latzen. Also, tschüss jetzt. Gehen Sie mir aus der Sonne.
Kunde. So funktioniert das nicht. Sie haben hier Angebote stehen, die ich annehmen werde. So funktioniert ein Kaufhaus. Sie machen Angebote, ich suche mir eins aus und kaufe es. Sie können nichts dagegen machen.
Verkäufer. Klar kann ich das. Ich sage Ihnen, dass das, was Sie sich aussuchen, leider schon verkauft ist. Wir haben keine Ware im Angebot.
Kurze Pause.
Wären Sie jetzt so freundlich, Ihr Geld einzupacken und zu verschwinden. Wenn andere Kunden reinkommen, die wirklich was kaufen wollen, dann spüren Sie die schlechte Stimmung, die Sie hier verbreiten, und gehen dann wieder. Das wäre mir übrigens sehr unrecht. Daher Abmarsch!
Der Kunde lässt sich nicht beirren und die 2000 Euro auf dem Tisch liegen. Er geht durch den Laden und schaut sich die Schlafzimmermöbel an. Kunde. Was ist das für ein Bett?
Verkäufer. Ein verkauftes Bett.
Kunde. Und das hier?
Verkäufer. Auch verkauft.
Kunde. Und das?
Verkäufer. Wollen Sie jetzt wirklich alle Betten durchgehen, um festzustellen, dass kein einziges hier ist, das ich Ihnen verkaufen kann? Würden Sie jetzt endlich meine Stimmung schonen und abdampfen?
Kunde kehrt zum Tisch zurück. Nein, das werde ich nicht. Ich bleibe so lange, bis Sie mir was verkaufen.
Verkäufer. Der Laden schließt in 3,5 Stunden. Wenn Sie so viel Zeit haben, bleiben Sie einfach sitzen. Dann können wir warten, ob Sie nicht doch einen Blankovertrag unterschreiben. Sagen wir mit einer Summe von 10, 15.000. Dann würde sich meine Laune deutlich steigern.
Kunde, wo soll ich so viel Geld herholen?
Verkäufer. Kenne ich Ihre Finanzen? Weiß ich, wie viele Kredite Sie laufen haben, was Sie angespart haben, ob Sie nicht irgendein Typ sind, der einen Kaufvertrag unterschreibt, um davon zurückzutreten? Das machen wir übrigens nicht. Wir geben keine Kulanz auf Rückgabe. Nur, dass das von vornherein klar ist. Falls Sie sich doch noch umentscheiden und ein ordentliches Bett kaufen wollen.
Kunde, ich habe ein ordentliches Bett.
Verkäufer. Klar. Wenn das so ist, was machen Sie dann noch hier, außer mich anzunerven?
Kunde, ich möchte, dass Sie mir was verkaufen.
Verkäufer. Wie gesagt, das wird nichts. Ersparen Sie uns doch einfach die nächsten sinnfreien Gesprächsfetzen und verlassen Sie den Laden. Das würde uns beiden den Tag retten. Vertrauen Sie mir dabei. Ich habe eine riesige Expertise beim Retten von Tagen.
Kunde. Ach, wirklich?
Verkäufer. Ja. Ihrem Kumpel habe ich ja auch den Tag gerettet.
Kunde. Sie wissen, wer mein Kumpel ist?
Verkäufer. Das brauche ich gar nicht. Ich kenne den Typen. Verweichlicht, kommt mit seiner Frau, unter deren Fuchtel er steht. Er will eigentlich nichts kaufen, ist pisst und genervt von meiner Laberei. Die Frau ist an mir interessiert, weil ich ein geiler Typ bin. Und der Mann denkt sich, was ein Arsch. Aber ein Arsch mit Ahnung. Und weil der meine Frau bearbeitet, muss er sich jetzt aus seinem Schneckenhaus hervorwagen und einen Krieg mit mir beginnen, der schneller als gedacht zu Ende ist. Am Ende haben wir vage etwas abgesprochen, es wird ein Kaufvertrag unterzeichnet und ich kann eintragen, was ich will. Der Gegenstand wird völlig überteuert verkauft, aber weil das immer noch eine richtig gute Qualität ist, ist auch der Kunde zufrieden und schläft in seinem Bett super, weil er entweder wirklich gut schläft oder weil sein Arsch beim Ficken nicht mehr ganz so tief einsackt, wenn die Frau auf ihm reitet. Egal. Am Ende ist das eine Win-Win-Situation. Das, was Sie hier mit mir machen wollen, ist Selbstbefriedigung. Und das ist etwas, das mich nervt. Ich will nicht genötigt werden, für was herzuhalten, woran ich keinen Spaß habe. Ich sage Ihnen daher etwas. Für unser beider Wohlgefallen. Ich sichere Ihnen zu, dass Sie ein Bett erhalten, das einwandfrei ist und auf der Sie jede Frau glücklich machen, die Sie hineinbekommen. Dafür fülle ich jetzt schnell und dreckig einen Kaufvertrag über 15.000 Euro aus, den Sie unterschreiben. Die 2.000 behalte ich als Vermittlungsprovision, nicht als Anzahlung. Wenn Sie dann unterschrieben haben, fahren Sie nach Haus, sprechen Sie mit Ihrer Bank und überweisen Sie das Geld bis übermorgen.
Kunde, sehr verunsichert. Wann könnte ich denn dann mit einer Lieferung rechnen?
Verkäufer. Bewegt sich das erste Mal mit Schwung und klickt ein wenig im Computer an der Seite.
Vermutlich in diesem Jahrtausend noch. Keine Ahnung, so lange wie es halt dauert.
Genauer geht es nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie einmal in dem Bett eingeschlafen sind, werden Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung war.
Er klickt noch einmal, streckt dann die Hand aus.
Meine Provision. Bitte.
Der Kunde nimmt den Geldstapel und gibt ihn mechanisch an den Verkäufer. Dieser steckt das Geld weg und zieht ein einzelnes Papier aus dem Drucker hervor.
Hier bitte eine Unterschrift.
Gibt dem Kunden einen Kugelschreiber, dieser nimmt ihn und unterschreibt den Vertrag.
Und jetzt finden Sie ja bestimmt den Weg nach draußen. Einen schönen Tag noch.
Kunde, ganz verunsichert. Bekomme ich kein Vertragsexemplar?
Verkäufer, warum sollte ich Ihnen denn einen geben? Sie haben ja nicht vor, irgendetwas zu reklamieren. Also, bis bald. Vielleicht rufe ich sie an.
Der Kunde steht wie benommen auf, taumelt auf den Ausgang zu. Das letzte im Stück, das man vernimmt, ist der Ton, der ertönt, wenn die Tür geöffnet wird. Alle ab.
Für wen singen wir denn heute? Wir haben wieder einen Song Ugans. Das heißt, es geht wieder um einen Mensch, einen Menschen, um das grammatikalisch korrekt auszudrücken, der, die von uns gegangen ist. Wer ist denn von uns gegangen diesen Monat?
Shelley Duvall.
Shelley Duvall.
Wenn man ein bisschen Filme gesehen hat, vielleicht auch ein bisschen gruselige Filme oder lustige Filme liebt, dann ist einem Shelley Duvall auf jeden Fall über den Weg gelaufen. Zum Beispiel in The Shining.
Ja. Yeah.
Oder auch in The Popeye.
Mhm.
Sie haben ja mitbekommen, dass es von Shining noch einen zweiten Teil gegeben hat. Mit Ewan the McGregor.
Nee.
Der kam vor ein paar Jahren raus. Das ist Dr. Sleep. Und da war dann Shelley Duvall auch wieder da. Aber in Archivaufnahmen.
Aber ich denke mal, ihre Paraderolle ist schon Wendy aus Shining.
Ja.
Dafür kennt man sie für ihr Mimikspiel,
ja,
und ihren Counterpart zu dem doch, sage ich mal, ausfällig werdenden Caretaker,
ja,
on the Overlook, nicht wahr?
The Overlook.
Sie hat aber zuerst einmal gar nicht so viel, also es wurde nicht so gut angenommen, ihre Rolle, bis der Kultfilm dann zum Kultfilm wurde. Und Kubrick war ja auch bekannt dafür,
ziemliche Sau,
ziemlich rabiat am Set.
Brutaler Kerl. Also ich sag mal, Jack Nicholson hat zwar irgendwie 200 Mal diese Tür durchhacken müssen, aber Shelley Duvall war ja währenddessen im Bild zu sehen.
Ja, und es war auch kalt.
Und sie musste ja 200 Winter. Mal um ihr Leben fürchten, Todesangst, ja, spielen. Das müssen sie mal hinbekommen. Und dann sagt dieser dicke Vollarsch, ja, hat mir nicht gefallen, nochmal. Alles nochmal auf Anfang. Ungefähr. Soll er es auch selber spielen? Der faule Strick. Gut, dass der gestorben ist. So. Welche Tonart wünschen Sie sich gerne für Ihr Glockenspiel?
Heutzutage muss man mit solchen Wünschen aber vorsichtig sein, sonst darf man in Berlin kein Radio mehr machen.
Das stimmt.
So.
Dann schaffen wir es nie zum Deutschlandfunk, Frau Meisendrath.
Wenn wir hier Stephen Kubrick...
Stephen Kubrick. Ja. Ja, Sie haben recht.
Das Attentat wünschen, dann ist aber... brennt die Luft in Berlin.
Ja, das stimmt.
Aber es interessiert uns Berlin, die da oben in Berlin. Mir wurscht, ich habe ein chromatisches.
Aber
sagen Sie eine Tonart und ich mache mit.
Ja, dann würde ich gern 10.
Gut, dass ich ein chromatisches, egal.
Jetzt mache ich G.
G ist gut.
Vom Overlook Hotel. Shelley, mit deinen Armen bist du die schönste Frau, die ich gern rette. Schön. So schön, um wahr zu sein.
Ich glaube, eins der schönsten Lieder für eins der schönsten Filme auch. Und auch Jack Nicholson darf sich schon freuen. Ach. Wenn er mal stirbt, kriegt er auch ein schönes Lied. Vielleicht klingt es fast so ähnlich, weil das Thema ist das gleiche. Dann singen wir über Ach und Krach.
Dann können Sie das eine Lied auf rechts auf Ihrem Kopfhörer drauf machen, das andere auf links und dann... sagen die sie noch einmal gute Nacht. Wir hören den Text, meine Kollegin Meisendraht sagt hier schon munter in den Raum hinein, was da zu hören ist.
Text Doppelpack, Bastian Kienitz, unter Spannung. Ein ganz kurzes, wie soll ich sagen, ein Beaumont, heißt es, glaube ich, auf Belgisch. Und danach... Ja,
also ihre Nasale sind sehr, sehr gut.
Ja, ich weiß, ich mache Duolingo. Es gibt auch noch andere Lernsoftware. Es gibt auch
Bubble
oder Clipfish. Der erste Text ist von Bastian Kienitz, heißt Unter Strom. Und danach hören wir Melisma, was ist das, Herr Eisenbart? Was ist ein Melisma?
Melisma ist, wenn man so die Töne nicht absetzt.
Richtig. Also ein Melisma von Harald Kappel, auch gelesen von Verena Schmidt. Und bitte.
Sagen wir Spannung versus Aktionspotenzial ist gleich. Beim Abschied trägt dein müder Duft Federn in den Regen. Sie füllen meine Tränensäcke, randvoll mit Sehnsucht. Und als das Schiff Fahrt aufnimmt, kantiliere ich leise aus meinem Notizbuch. Psalmen und Suren, buchstabiere die Missverständnisse, bis meine Augen heulen. Verschütte unsichtbaren Nebel zwischen uns. Suche in der Funkbude ein randvolles Gefäß, voller Signale. Und während in der Kombüse der Einheitsbrei zusammengerührt wird, morse ich kreischend laut vom Eselshaupt labyrinthäre Verse, die keiner versteht. Und als meine Zungen durch das Schalltrauma kollabieren, führt mich ein hübscher Lotse zu den stummen Fischen. Ihr Schweigen trägt dein Einverständnis beim Abschied.
Und hui, das geht hier im fliegenden Wechsel durch. Wir machen gleich noch einen Text. Angelina Roth hat uns ein Gedicht in das Postfach hinein buchstabiert. Das hört auf den Titel Szenen einer Sucht und freundlicherweise eingelesen von Katrin ohne Haarrauch. Viel Spaß!
Szenen einer Sucht. Ich gehe zum Bahnhof und kaufe eine Zeitung am Kiosk, als wäre nie etwas gewesen. Ich fühle mich wie ein Junkie, der jetzt clean ist und an der Heroinabgabe vorbeifährt, schön frisiert mit neuem Leben, der Tochter über den Kopf streicht. Durchsagen dröhnen durch den Lautsprecher und vermitteln dieses unbeschreibliche Gefühl. Einfach einsteigen und wegfahren. Hinter dem Abteil liegt der Flughafen und dahinter das Meer. Check-in, check-out, so schlug mein Puls Berlin, New York, Kapstadt. Bis ich eines Tages aufwachte und nur noch schrie. Ich wollte bleiben, stornierte meine Reisen, legte mich auf den Boden und wartete, bis der Teufel meinen Körper verlassen hatte. Seitdem ist der Bahnhof für mich kein Tor zum Glück mehr. Er ist ein Gebäude, wie jedes andere auch. Ich hole mir ein Stück Kuchen und schwelge in dem guten Gefühl, frei zu sein. Ich brauche dich nicht mehr, schrei ich leise gegen das Gemäuer, spaziere zwischen den Shops hindurch, Hand in Hand mit meiner Sehnsucht. Heute sind wir Freunde. Vorbei die Zeiten, in denen wir uns zerstörerisch geliebt haben, unsere Finger ineinander verhakt, gehen wir Richtung Gleise. Schau, sage ich. Hier musste ich früher hin, um mich lebendig zu fühlen. Heute sehe ich den anderen zu, wie sie zu den Zügen hasten und lächle über ihren Zwang. Die Sucht bleibt stehen, schaut mir tief in die Augen. Sie zieht mich näher an sich heran. Du weißt doch, dass wir das lassen wollten, sage ich gestresst. Sie hebt ihre Finger an meine Wange und streicht sanft darüber. Aufhören, fauche ich und versuche sie wegzustoßen.
Sie kommt noch näher und ihre Lippen berühren fast mein Gesicht. Ich spüre ihren Atem und erinnere mich an unsere verhängnisvollen Nächte. Eine Sekunde und ihre Lippen berühren meine. Weich, fordernd, erobern sie sie mühelos. Ich werfe alles über Bord und drücke mich gegen sie. Die Sehnsucht umarmt mich noch heftiger und flüstert mir atemlos ins Ohr. Lass uns abhauen von hier. Ein Wochenende, nur du und ich. Und zieht mich zu den Gleisen.
Ganz kurz noch zurück zur Militärmusik.
Ja.
Ich denke mal, wir sind beide jetzt nicht von dem Schlag Mensch, der die irgendwie viel mit Militärmusik an sich zu tun hat.
Ich habe gedient.
Sie haben gedient?
Naja.
Wissen Sie denn,
wie ist das? Ich bin 1934 geboren.
Wie ist das denn mit der Militärmusik, Herr Eisenbart? Was macht, ja. Haben Sie das gemacht? Sie haben ja auch, Sie waren ja mal in einer Blaskapelle.
Ja.
Waren Sie im Militärchor?
Ja, natürlich.
Ah, wie ist das da?
Ja, das ist ganz nett.
Was macht man den ganzen Tag?
Da muss man Musik spielen. Man macht natürlich die militärische Ausbildung, die Grundausbildung. Ja. Und ich sag mal, im Zweifelsfall könnte man schon auch, also man wüsste, wo an der Waffe der Abzug ist. Entschuldigung. Und wenn es klemmt, wo man dann draufhauen muss, mit dem Hammer oder mit dem Absatz.
Ja.
Aber normalerweise spielt man einfach, ist für die musikalische, oder da ist aber auch, oder muss man ordentlich spielen. Also das ist wirklich, da gibt's keine, zum Beispiel Melisma, können ja, Sie da
können knicken. Vergessen. Ich habe nicht gedient, Herr Eisenbart, ob Sie es glauben oder nicht. Deswegen habe ich mir aber, weil das ja dezidiert ein Militärbegriff ist, der ja. Pauken- und Trompetenbegriff, bin ich ins Internet hinein und bin gelandet auf bundeswehr.de.
Ja.
Und ich habe Ihnen ein bisschen Auszüge mitgebracht, die so über Militärmusik erzählen. Und natürlich direkt aus der Quelle können wir vielleicht direkt am schlauesten werden. Hauptfeldwebel René Sperling ist geschrieben von Beate.
Liebe Grüße an der Stelle.
Hauptfeldwebel René Sperling ist einer von 50 Musikerinnen und Musikern des Musikkorps der Luftwaffe in Erfurt. Das bedeutet häufige Busfahrten, wechselnde Konzertorte, applaudierendes Publikum. Was nach dem Leben eines Popstars klingt, ist der Arbeitsalltag des Trompeters. Fast hätte er Informatik studiert. Zum Glück merkte er aber während des Grundwehrdienstes, was die Bundeswehr im Bereich Militärmusik zu bieten hat. Ich glaube, das wäre wohl auch in die Hose gegangen. Am liebsten arbeite ich kreativ, so Sperling. Die Stücke werden jedoch nicht nur geübt, sondern teilweise auch abgeändert oder angepasst. Wenn es sich im Verlauf der gemeinsamen Proben zum Beispiel dahin entwickelt, dass ein Forte nicht ganz so laut, sondern etwas leiser gespielt wird, dann trägt sich derjenige, der das im Notenblatt stehen hat, das einfach ein. Sperling spielt aber nicht nur auf den Instrumenten, sondern er ist auch Besatzungsleiter des Quintetts Die Blechstaffel, einem der vielen Ensembles des Erfurter Musikchors. Den Namen haben wir uns selbst gegeben. Da wir ein deutsches Quintett sind und die kleinste Einheit, dachten wir, das passt ganz gut, so Sperling schmunzelnd. Das Besondere an der Blechstaffel ist, dass es nicht wie üblich aus 5, sondern aus 6 Musikern und Musikerinnen besteht. Ursprünglich haben wir zu 5 begonnen, erzählt Sperling, da wir bei der Truppenbetreuung unter anderem auch Märsche, Polka oder Modernes spielen, dachten wir uns, ein Schlagzeug wäre eine coole Unterstützung.
Also und wenn das einer notiert, dass man da ein bisschen leiser spielt, dann müssen es, soweit ich weiß, alle im Register notieren.
Also ich wäre dafür, das alles ein bisschen zu entschlacken, das Ganze. Das wirkt, das wirkt doch etwas verholzt.
Ja, ich finde auch. Jeder darf spielen, was er oder sie oder es möchte.
Ja, zum Beispiel.
Das könnte man ja auch
Chaos,
machen.
Genau,
Chaos. Einfach so, nee, nicht Chaos, aber das so, sagen wir mal, der eine fängt an mit einem Beat. Am besten jemand aus der Rhythmusgruppe. Und dann kommt so Basslauf.
Ja.
Und dann können die einfach rein spitten, was sie gerne möchten. Und dann hat man so ein, gut, das ist vielleicht eher Jatz.
Ja, es ist Freyat.
Aber
ist ja auch modern schlecht. Und cool.
Gibt es ja auch so, eine Trompete.
Sie fangen ja schon an, das Herkömmliche aufzubrechen. Sie spielen ja schon Polka.
Naja.
Sie spielen ja schon Foxtrot.
Na eben.
Sie haben ja sogar ein Schlagzeug dabei.
Ja eben. Das ist ja übrigens auch bei der Blechtrommel so.
Dass sie Foxtrot spielen?
Ja, dass sie marschieren. Und dann macht der Oscar, der kleine Oscar Mazarat, der macht dann so ein so einen fetzigen Rhythmus mit der Blechtrommel unter der Tribüne und dann plötzlich bricht das Ganze auf. Ne?
Ja.
Und so die Kapelle, da kommen dann einige so aus dem Tritt und die können nicht mehr marschieren wegen der Musik, Macht der Musik.
Die Macht der Musik
heißt. Dass der dann quasi das, also disruptiv quasi die Gesellschaft.
Subversiv könnte man fast sagen.
Kann man fast schon sagen.
Weil dieses Trommeln auf der Blechtrommel.
Wenn die Nazis da aufmarschieren und dann kommt der kleine Kerl und sagt so, ja Moment mal, aber ich habe da hier, wie heißt der, Timmy the Tiger, so ein Reck habe ich gehört, das möchte ich lieber spielen. Versteckt sich da mit der Trommel und dann fällt der ganze Marsch um.
Ja.
Die ganze Marschzug ist doch nicht schlecht.
Das ist Kunst.
Naja, kann man so sagen. Können wir über die Trommel reden, die spezielle
erzählen
Trommel?
Erzählen Sie, jetzt haben
Sie. Oder wollen wir noch einen Text hören?
Wir hören noch einen Text und dann dürfen Sie über Ihre Lieblingstrommel so viel reden, wie Sie wollen. Nein, nicht ganz, aber einigermaßen. Wir hören einen Text von Simon Borowiak mit dem Namen Parforce, gelesen von Katrin Rauch.
Es scheuchte der Wind mit Fauchen und Pfeifen die Wolken geschwind übern Mond. Und all das Gefiederte schwärmte aus, und all das Gefiederte stob auseinander, und Himmel und Pfützen und Luft und Gehölz und fauchende Wasser und pfeifende Äste ganz dicht beieinander, die 10 Firmamente, und Hagel und Flocken, rußschwarz und mondgelb. Mein Herz wurde müde und ich stieg vom Pferd.
Eisenbahn, was ist denn los? Haben Sie einen Frosch im verschluckt? Das klingt gar nicht gesund. Sie sollten mal zum Arzt
damit. Das mache ich doch mit Absicht.
Ach so.
Sie müssen doch keine Angst haben.
Ach so, ich hatte kurz Sorge.
Nee, nein.
Ich hatte kurz Angst, dass Ihnen die Pfeife zu Gesichte gestiegen ist.
Nein, Frau Meisendraht, da müssen Sie sich nicht sorgen.
Ah, puh.
Müssen Sie keine Angst haben, Ihrem alten
Ich will nicht nächste Kollegen. Folge mit irgendjemand anders als Ihnen moderieren. Das hat heute sehr viel Spaß bisher gemacht.
Nee, das wird auch nicht passieren. Nee, das glaube ich auch nicht, dass das nächste im August-Monat, im schönen Wonnemonat August, dass Sie da mit jemand anderem moderieren.
Wär ja auch zu schlimm.
Das würde ja mit dem Teufel zugehen oder mit jemand anderem. Es gibt auch andere Dämonen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist... Was ist das?
Scheibenputzen.
Nein, ich mach's nochmal.
Ja.
Sagt Ihnen das was? Ich spiele Ihnen jetzt auch mal was vor.
So Scheibenreinigen.
Das ist kein Scheibenreinigen.
Das ist Scheibenreinigen, das haben Sie...
Das ist eine Kuike.
Eine Gurke?
Eine Kuike.
Was macht eine Gurke?
Nein, keine Gurke. Eine Kuike. Ein brasilianisches Instrument.
Ah, wenn die dann Karneval machen und dann lustige Federn sich
hinstecken. Ja, oder wenn sie zum Beispiel Gilberto Gil hören oder so, da können sie hier mal, wenn sie...
Bom dia, Herr Eisenbart, bom dia.
Bom dia zurück.
Ja.
Wenn sie mal Zeit haben zum Beispiel, kennen Sie Radio Z?
Ja, weiß nicht.
Da gibt's eine Sendung.
Ja.
Radio Brazo. Mit Herrn Arthur, der hier auch schon eine Sendung gemacht hat.
Stimmt, wir haben über Essen geredet.
Ja, das war ganz fantastisch. Er hat uns vorgekocht.
Ja.
Und wir durften speisen.
Aber er hat nicht auf der Gurke gespielt.
Nee, aber er hat auch von der Kuike erzählt, von der Trommel. Und zwar ist das eine, jetzt passen Sie auf, eine Friktionstrommel.
Was ist eine Friktion? Jetzt erzählen Sie.
Da haben Sie die Trommel.
Ja.
Und in dem Trommelfell, müssen Sie sich vorstellen, das wäre bei anderen Trommeln unvorstellbar, ist ein Loch. In dem Trommelfell ist
ein Loch. Nein, Herr Eisenbart, nein.
Und dann haben Sie einen Stab und der ist eingewachst mit Bienenwachs. Und Sie halten das Trommelfell und schieben den Stock immer rein und raus und dadurch machen Sie immer... Ist doch Wahnsinn, oder?
Das ist ja mal ein ganz neues Konzept.
Das sind ja
aus Amerika.
Aus Amerika, genau. Ja. Dem lustigen Kontinent. und der, also Sachen, die es bei uns überhaupt nicht, bei uns denkt man sich, Trommel, ja, da muss man draufhauen, ja, das wie ist so ein Schmied.
Ja.
Hätten Sie das gedacht?
Nee, aber das ist ja spannend.
Was können Sie sich denn... Ja, es ist gar nicht so einfach zu spielen.
Ja.
Und es klingt ein bisschen wie ein Affe zum Beispiel, ja. Ein lustiges Äffchen oder ein Vogel.
Das ist aber, dieser da, Sound, können Sie den nochmal kurz abspielen?
Ja, natürlich.
Stimmt, es klingt wie ein Affe. Harald Kappel, Rücksichten, gelesen von Verena Schmidt.
Der Gaul wurde gefedert.
Dein Slip geteert.
Dein Kopf eine Bruchbude.
Die Kirche ein Rätsel.
Die Natur kauert auf dem Klo.
Mein Schweiß nimmt keine Rücksicht.
Im Pelz juckt der Arsch.
Der Gin ist ein Spinner.
Keiner redet von Geld.
Ich schlafe an der Wand.
Die Nutten warten im Mais.
Ich lerne Zigarren zu rollen.
Deine Beine sind tierisch.
Der Teufel ist Unfug.
Die Engel nerven. Am Ende frage ich mich, welche Rücksicht gerade ich auf deine Sprache nehmen sollte.
Das gibt's ja gar nicht. Jetzt kommt noch jemand hier. Ach, Tim Steinheimer. Kommen Sie mal, Herr Steinheimer. Können Sie mal kurz was für unsere... Hier riecht es ein bisschen nach Schweiß. Ja, wir hoffen, es stört Sie nicht. Das hier ist Eisenbad und Meißenrad. Können Sie kurz für...
Ist das Magazin für Eingang?
Ja. Was ist denn da nebenan?
Erzählen Sie doch mal.
Was ist Mutz Stage. Everything is English.
Is it English?
Yes.
There are many people.
Why?
Because the Mutz Badentreffen,
Bühne, Badentreffen,
stage, yeah. And they Badentreffen, and they invited all the bands to come here and talk to
all
for 2 minutes, all the bands from the Mutz,
from the Badentreffen,
and play one song, not live, it's like on the like a record.
All together,
and I think like 80% of the bands are here, and some of them who don't are here could they do an voice message.
It's a very, very cool.
It's a very cool.
It's a famous band from Belgium, is also there?
The Waffles?
Yeah.
I don't know.
The Pommes.
All right. Greetings to my fans.
Dankeschön. Jetzt geht's mal weiter mit Literatur.
Eisenbahn, das machen Sie nie wieder. Sie laden nie wieder Tim Steinheimer ein. Nie wieder. Der ist ein Persona non grata in diesem Raum.
Naja, es war mal eine Ausnahme. Ich mach's aber auch nie wieder.
Jasper Nikolaisen, Millennial Punk.
Aha.
Ist ein nächster Text. Können Sie dazu was sagen?
Ja, Jasper Nikolaisen ist jetzt auf Deutsch. Der sehr berühmte Autor von Dieb ist gut. Der ist ein neuer Roman, den ich sehr allen ans Herz legen darf. Der hat diese schöne Dokumentation angeguckt, Dokumentationsreihe, wo auch unsere lieben LokalmatadorInnen von AKJ vorkommen. Millennial Punk ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ah ja,
eine
Doku-Reihe. Haben wir es fast reingeschafft.
Ja.
Sehr gut.
Jetzt müssen die nur noch dran denken, wer sie groß gemacht hat. Ne? Und dann kommen wir ganz groß raus, Frau Weißentrat. Also. Auf jeden Fall hat er diese Doku angeguckt und fand, es passt hier sehr gut rein, denn es geht um den Drama von den Killerpilzen.
Sehr gut. Und danach hören wir noch ein kurzes Gedicht hinterweg. Bastian Kienitz mit Rheingold, gelesen von Ella Gülden, noch als kleines Bonus hinten weg.
Als Bonbon.
Als Bonbon.
Millennial Punk. Der Schlagzeuger der Killerpilze ist ungefähr 8. Und hat auch für 8 Radau gemacht. Er hat gedengelt und getreten. Man hat ihn nur sparsam darum gebeten. Mit 8 ist er kein Sexsymbol. Die Trommel ist von innen hohl. Die Trommel ist von außen laut. Darauf hat der Schlagzeuger der Killerpilze seine Karriere gebaut. Mit circa 30 tritt er vor die Kamera, was die Fans beruhigt, er ist noch da. In einer Doku namens Millennial Punk sagt er den Plattenkäufern vielen Dank. Doch auch wir haben bei ihm Dankesspesen. Ohne den Schlagzeuger der Killerpilze wäre das Schlagzeugspiel der Killerpilze nicht dasselbe gewesen. Der Gitarrist, der Sänger und der Bassist der Killerpilze haben schlagzeugerisch weniger beigetragen. Man kennt sie, Doch dazu muss man sie nichts fragen. Sie hätten wenig oder nichts dazu zu sagen. Ach, übte doch jeder die Zurückhaltung dieser kindlichen Punk-Veteranen. Wer mit 8 noch kein Sexsymbol ist und auch kein Schlagzeuger, mag das eine oder andere davon noch werden, gibt aber keine Interviews zu Delfinen oder Pferden, welche zu Weltmeeren oder Ketamin sicher einiges einfiele, weniger oder nichts jedoch zum Schlagzeug spiele. So schließt sich der Kreis, so bleibt ein jedes bei seinen Leisten. Wir wollen nun schweigen, das will etwas heißen.
Rein Gold, raus. Eine Blaskapelle, die dir das Spiel von der Dunkelheit spielt, im schwarzen Glanz der aufgehenden Sonne.
Haben Sie eigentlich Bachmann-Preis geguckt?
Ja, na sicher.
Und wie fanden Sie es?
Ja, unterhaltsam.
Ja, oder?
Unterhaltsam.
Das ist doch ganz nett.
Da sind Menschen, die haben eine Meinung zu Text.
Ja.
Und die können sich streiten. Das, wie wir ja auch ein bisschen. So, wir sind ja eigentlich der Bachmann-Preis der Herzen. Und das jeden Monat, nicht einmal im Jahr.
Ja.
Was war Ihr Lieblingstext, Herr Eisenbart?
Ich glaube, der von Mietja Mahmud. Fand ich hervorragend. Das war ein sehr sperriger Text,
ja,
finde ich. Aber das ist ja ist wie auch in der klassischen Literatur. Muss man eben reinfinden. Wenn man nicht reinfindet, dann hat man es mitunter schwierig,
ja,
den Text zu genießen.
Ja.
Aber ich fand den nach 5 Minuten, sage ich mal, die Texte gehen ja mal 20 Minuten,
ja,
hat's mir sehr gut gefallen, hat mich auch sehr berührt. Fand aber auch den Text von, wenn ich jetzt den Namen wüsste, ungarisch, jüdisch.
Ja, der mit der Brille.
Ja, den fand ich auch.
Der war gut, ja.
Hervorragend.
Der hat gut geschrieben.
Sehr, sehr gut.
Ist ja ein bisschen, ich habe Lena Meyer-Landrut schon den Text, den Sieg gegönnt.
Ja.
Am Schluss ich war auch ja knappes Rennen.
Ja.
Aber sie hat es mal wieder geschafft.
Naja, wie sie es eben immer macht.
Wie sie es immer macht.
Da kommt sie so mit dem, ich sag mal, mit so einem Understatement.
Ja.
Und sagt so, ja, ich bin dabei sein ist alles und ich freue mich einfach, dass ich wieder dabei sein darf.
Hier in Klagenfurt.
Ja, und dann gewinnt die das.
Ja, dann gewinnt die
das. Dann fährt die das nach Hause.
Auf Englisch.
Auf Englisch.
Nämlich.
I'm a satellite.
I'm the satellite all the way around you.
Ja.
Und dann denken sie sich, sagt die Jury, ja, da kommt ja gar keine Schwelle vor, das ist ja super.
Ja.
Kein Baumarkt.
Ja, Gott sei Dank.
Zum Glück, ich habe gesehen, sie haben Listen aufgestellt mit Baumarkt und Schwellen.
Ja, ach so, ich habe nur darauf hingewiesen, weil es mir aufgefallen, dass dieses Jahr sehr oft gesagt wurde, ich liebe oder ich hasse von der Jury. Die haben immer gesagt, oh, ich liebe Schwellen. Das
ist diese gespaltene Gesellschaft macht auch vom Literaturbetrieb keinen Halt.
Das haben sie jetzt aber ganz schön mit einem
Diphthong.
Haben sie ganz schön ordentlich hier vom Leder.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, man kann nicht mehr sagen, ich finde das okay oder ich finde, ich mag das oder ist mir egal. Schwellen sind mir egal. Wurde nicht gesagt.
Was mir aufgefallen ist, Genre-Texte funktionieren einfach nicht.
Ja.
Es gab diesen einen Vampir-Text.
Ja.
Haben Sie es mitbekommen?
Ja.
Und der wurde ja einfach nicht verstanden. Die haben es einfach nicht gecheckt, was der soll, der Text. Und dann denke ich mir auch so, jetzt, ihr kriegt schon eure Aufwandsentschädigung, hierher zu fahren nach Klagenfurt, euch die Sachen anzuhören. Dann checkt doch auch mal die Texte ab.
Ja.
Und dann haben sie sich an dem Rhizom aufgehört, weil da haben natürlich heutzutage alle, die so sich als die sich als irgendwie intellektuell sehen, kommen dann mit
Rhizom.
Kommen mit Rhizom und
Was ist Rhizom?
Ja, das ist
Pilze.
Deleuze.
Pilze.
Wir hatten es ja schon mal mit Deleuze beim Garten der 1000 Wege.
Gelüste.
Die Rhizome.
Ja.
Und dann schreibt irgendjemand das Wort Rhizome in den Text und dann gehen sie los. Ach, muss man jetzt schon wieder mit Deleuze kommen? Deleuze, Deleuze, Deleuze. Dabei ging es eigentlich um Vampire, sie haben es bloß nicht verstanden.
Ja, wo es dann hieß, ja, in dem Text sind lauter Wörter, die ich schon kenne. Zum Beispiel hier, was weiß ich, Poststrukturalismus war in dem Text drin. Und dann hieß es, hä, das Wort kenne ich doch. Das ist doch ein alter Hut.
Genau. Und dann wird das als negativ ausgelegt. Dabei benutzen die einfach nur Worte für ihre Texte. Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Ja.
Ja, hören Sie mal.
Und wissen Sie, wer einen Podcast zum Fest gemacht hat?
Nein.
Unsere Lieblingsseite, meine neue Lieblingsstartseite, die Sie mir in der letzten Sendung vorgestellt haben.
Literaturcafé.de.
Ja.
Ah ja.
Das ist wirklich ganz toll. Also da wurde jeden Tag auch richtig, da wurde spitzfindig hineingeguckt in die Texte und in die Leistung der Jury. Und das fand ich sehr, sehr gut. Vor allem, weil es mir vielleicht vorher gar nichts gesagt hätte, aber Sie haben mich in die Welt von Literaturcafé.de eingeführt und da bin ich sehr dankbar.
Schön, oder? Ist guter Ort im Internet.
Sehr gut.
Man soll ja auch.
Zählt ja auch zu den besten Webseiten.
Zählt ja auch zu den 7 Internetwundern. Literaturcafé.de. Checken Sie es aus. Ich glaube, wir dürfen sogar Werbung machen, weil es keine kommerzielle, soweit ich weiß, Seite ist. Es ist mehr so ein. Für Liebhabende der Literatur einfach. Zum Austausch.
Das stimmt. Genug Intalk jetzt. Jetzt beenden wir, glaube ich, mal diesen.
Blog?
Sehr.
Bachmann-Preis. Beenden den Bachmann-Preis.
Wir hören einen Text, glaube ich.
Ja, wir hören Text. Bastian Kienitz, Töten im Namen von.
Von wem?
Das ist eine Parodie, heißen
das. Von wem?
Bastian Kienitz, gelesen von Katrin Rauch, ohne Haar. Ohne Haarrauch, kennen Sie?
Ohne Haarrauch,
ohne Haarrauch.
Habe ich schon mal. Die hat schon mal was geschrieben, oder?
Die hat oft mal was. Die kann schreiben.
Wir haben alles zugelassen. Die Schatten neben uns wandern von Norden, südwärts, Zeile für Zeile, über den Rand unserer Worte. Die trocknen kaum und bilden feuchtfarbene Schlieren, von denen man sagt, die wären echt.
Schauen Sie mal da. Das kann doch nicht sein. Ist das Nein. Ist das eines dieser legendären Anagrammgedichte von Henk Schmidt in der Beek vom Lunzentrio? Ein Gedicht zum Thema Pauken und Trompeten. Tu den armen Punk-Poet. Na also rein damit.
Pop. Und in Meterkaut, Poren kaputten Munde, pumpenden Tone Kraut, toten Urpump, ne Kunde. Dünne Truten am Kopf, Knaupen unter dem Top, Ratten poken um den Puh, Motten an der Kuppe nu. Tu den roten Kappen um, tu ne nackte Noppe drum, tu empor nun den Paket, tu den armen Punkpoet.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Na ja.
War Goethe ein Pauken und Trompeten?
Ja, ich wüsste nicht, dass Goethe hätte gerne Musik gemacht.
Ja.
Ich glaube, er hat auch immer wieder so getan, als könnte er es.
So ist das Zimmer. So?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil, wissen Sie, Goethe war ja geistig so ein bisschen, also er liebte ja die Antike. Nicht wahr? Wegen der Klassik, klassische Antike. Und natürlich spielt die Musik in der Antike eine Rolle im Sinne von, dass man, wir hatten es vorhin schon, da hat was mit Mathematik zu tun, Musik. Es hat was mit Logik zu tun, aber es hat auch was mit Muse und mit Kreativität zu tun. Und die Griechen haben das zelebriert, nicht wahr? Die Musen, Sie kennen die Musen, nicht Sappho, nicht wahr? Die Dichterfürstin hat auf der Lyra gehämmert, dass es eine Art hatte. Daher kommt, glaube ich, die Faszination von Goethe auch mit Musik. Aber ich glaube, er hat tatsächlich auch komponiert, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah ja.
Hat aber, also das muss furchtbar schlecht gewesen sein.
Ja.
Also grandios, mit Pauken und Trompeten könnte man sagen.
Durchgefallen. Also das ist, davon existieren heute kaum noch 2 Wachsschallplatten. Ja,
Schiller hat sie verbrannt, weil er gedacht hat, wenn das die Welt erfährt, mein lieber Freund und Kupferstecher Goethe.
Dann ist er geliefert. Mit der Cancel
Culture. Das kann ich nicht zulassen.
Ja, aber er hat ja auch so, weil Sie gesagt haben, er hat es versucht, hat so getan, als wäre er Musikant. Ich habe mir das so vorgestellt, dass er in seinem Schreibzimmer ist und dann so Adlibs macht. dass er das so vor sich hin dudelt.
Ja.
Und dann von draußen ruft jemand rein, ah, ist das Goethe, der wieder Trompete spielt? Und dann, ja, bitte nicht stören.
Es klang dann ungefähr so.
Hör mal, ist das Goethe? Mama, Goethe spielt schon wieder mit dem Mund Trompete. So ungefähr.
Ja, so ungefähr, müssen Sie sich das vorstellen.
Unglaublich, als wäre ich dabei gewesen.
Wir machen hier Musik, nicht wahr? Wir machen hier echte Musik. Wir versuchen,
ja,
Historisches wieder zu rekonstruieren.
Wir müssen uns auch nicht wichtig machen.
Neben uns, gleich.
Ja.
Wir können durchs Fenster gucken.
Können wir gucken.
Sitzen,
können wir diese
lokale Leidenschaften mit Tim Steinheimer,
ja,
dem Hans Dampf
in der da eigentlich?
Und die lachen.
Die
und
lachen.
Alles außer Musik.
Über aber uns?
Über uns?
Das
ist eine offene Frage, die kann man mal in den Raum stellen. Und dann,
ja,
eine Lisa Hübner, die da sitzt.
Ja, und guckt so.
Ins Mikrofon, aha, spricht und guckt und lacht manchmal
jetzt,
sogar, wenn
jemand was Lustiges sagt. Jetzt interessiert mich aber die Antwort, die jetzt kommt. So guckt sie.
Wir spielen jetzt Bastian Kienitz, das jüngste Gericht, gelesen vom Stoffwechsel, gefolgt von Bastian Kienitz, Moderne Liebe, gelesen von Ella Güllen. Check this out, yo.
Der Tag schlägt Augenblicke aus dem Rahmen, die in das Meer der schwarzen Farbe fallen, Gedanken leer wie eine leichte Brise und manchmal mehr, als wir zu wissen glauben. Vergänglich weicht das Abendlicht der Erde und löst sich auf in einem steten Wandel aus Worten, die in Widerworten enden und einem Anfang gleich das Ende gönnen. Im Mittelpunkt steht diese Weite, Leben, das aus dem Boden bricht, um zu erblühen und sich im Inneren zu optimieren. Du hast es angeregt, mit dir zu sterben. Jetzt wirkt das Chaos, liegt in deinen Händen. Was übrig bleibt, darf sich für tot erklären.
Im Gleichgewicht formst du aus Masse einen Fixpunkt, bistabil, zur nächsten Bar. Ein Korn, ein Bier und einer Menge TRE-Latein, dass der erste Schuss punktgenau ins Ziel getroffen hätte, hätten wir nicht.
Sie haben das anmoderiert wie ein junger DJ,
ja,
der aus der DJ-Schule gerade rausgeflogen ist.
Wie so ein junger DJ, der ein bisschen die Jahre gekommen ist und jetzt nicht versteht, warum er sich nicht das Gesicht schwarz anmalen darf.
Mhm. Und
Jimi Hendrix ist plötzlich oder nicht sein darf.
Und kein Lost Prophets mehr spielen darf, ja, und kein, weiß ich jetzt nicht, Freiwild. Und der aber trotzdem die Attitüde hat und dann so anmoderiert.
Ja.
Hier kommt ein ganz fresher neuer Track von Die Toten Hosen.
Herr Eisenbart, letztes ja, Thema. Dann machen wir den Sack zu,
ja,
würde ich sagen. Bibel und Trompeten.
Kenne ich.
Da geht es ja zur Sache, sage ich mal.
Ja.
Es gibt so Bibeldurchsuchseiten, wo Sie nach, ja, Schlagwörtern suchen können. Wenn Sie dann Trompeten eingenommen haben, kriegen Sie ganz schön viel.
Ja.
Zum Beispiel sind Trompeten in der Bibel gefühlt auch immer so ein bisschen ein Werkzeug der Gewalt auch.
Ja.
Also natürlich als erstes die Mauern von Jericho, die unter anderem durch Trompeten oder Vuvuzelas eingerissen werden.
Ja.
Aber auch.
Das muss man sich mal vorstellen.
Aber auch natürlich, klar, in der Offenbarung des Johannes, nicht wahr? Die sieben Trompeten, die künden von den Unglücken, die über die Welt kommen.
Ja.
Die Trompete
erschallt die erste und dann kommt Hagel und Blut.
Doch scheiße.
Ein Drittel der irdischen Vegetation wird vernichtet. Ein Drittel der Bäume verbrennt. Dann die zweite Trompete. Etwas, das aussieht wie ein brennender Berg, stürzt ins Meer. Ein Drittel des Meeres wird Blut. Ein Drittel aller Lebewesen im Meer stirbt. Ein Drittel aller Schiffe aus dem Meer wird vernichtet. Die dritte Trompete kommt. Brennender Stern fällt vom Himmel. Alles fällt vom Himmel. Ein Drittel aller Flüsse.
Das macht er auch betroffen.
Wird vergiftet. Viele Menschen sterben. Sehr ungenau.
Wie viele?
Sehr ungenau angegeben, Herr Johannes. Vierte Trompete. Zusammenstoß von Himmelskörpern, Sonne, Mond und Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft. Das ist ja das Schlimmste von
allem. Ein Drittel.
Es wird dunkler auf der Erde. Ja,
wie viel ist denn das? Wie viel dunkler?
Ein Drittel des Lichts geht verloren.
Ja, wie ein Drittel? Ist es dann? Ist der Tag dann kürzer?
Fünfte Trompete. Giftige Heuschrecken greifen die Menschen an und quälen sie für 5 lange Monate.
Ein Drittel der Heuschrecken stirbt dabei.
Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Sechste Trompete, wir haben es gleich.
Dann kommen Skorpione.
Dann kommen Skorpione wahrscheinlich. Angriff von 200 Millionen Reitern. Ein Drittel der Menschheit wird getötet.
Wissen Sie, woran mich das erinnert?
Was?
An Thanos.
Thanos?
Thanos.
Ach so, mit dem Schnippen.
Mit dem Handschuh?
Ja.
Das hat aber auch das irgendwie ein Drittel oder so, hat der doch.
Halb, oder? War es nicht die Hälfte?
Oder sogar ein halbes.
Stärker als Menschen. Johannes. Talos ja. Gegen Johannes würde gewinnen, sage ich Ihnen.
Ja, Hulk würde gewinnen.
Kehren die Menschen zu Gott zurück? Fragezeichen. Nein, Punkt.
Nein.
Sie ließen nicht ab von Mord und Zauberei, von Unzucht und Diebstahl. Siebte Trompete. Alle im Himmel verehren und loben Gott. Also plötzlich.
Alle?
Alle.
Dann, alle im Himmel.
Ja, dann kommt die Zeit, alle zu verderben, die Erde zu verderben. Die Erde wird zu einem Erdbeben und von schweren Hagel getroffen. So ist es mit den Trompeten in der Offenbarung. Also Sie sehen Gewalt und Unglück. Es gibt aber auch dieses Signal. Ich habe auch gesehen in den Mose-Büchern oder relativ weit am Anfang, wenn man das durchliest, steht auch irgendwo, dass man damit auch Leute aufwecken kann mit Trompeten. Was meinen Sie als Theologie studierter Mensch dazu, Trompete, was bedeutet das? Was ist das in der Bibel?
Ja, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall, man kann das wohl zum Frohlocken verwenden. Ich sag mal, wenn man die Offenbarung auch richtig liest, dann hat es ja auch, ist es ja alles auch kodiert.
Ja. Da heißt steht es eigentlich, einfach nur, ich liebe dich.
Und dann kommen gar keine Heuschrecken, sondern Spinnen.
Stabschrecken, oder?
Stabschrecken.
Und es sticht auch nicht, wenn ein Skorpion dich sticht, sondern es sticht eher wie wenn.
Wenn ein Pferd dir so hinten reinzwickt in den Arm, zum Beispiel.
Oder ein Meerschweinchen. Vielleicht.
Meerschweinchen.
Ist alles ein Code, ne? Weil man das damals nicht frei sagen durfte.
Weil man nicht frei sagen
weil
durfte.
Die Presse weil nicht frei
da ging es ja eigentlich darum, was passiert, wenn das Römische Reich überwunden ist. Das ist quasi kein Ende der Welt, sondern das Ende der Welt der Besatzer.
Wie wir sie kennen.
Mhm. Und das würde denen da schon Angst schmecken. Und Respekt einflößen, ja. Würde ich sagen.
Ja.
Wenn da einer sagt, ja, ne. Und dann kommen aber die Heuschrecken.
Ja.
Oder die Stiere.
Hat ja schon mal funktioniert, hat ja bei Mose auch schon funktioniert.
Na eben.
Kann man wieder machen am Ende nochmal.
Mit der Trompete, einfach mit der Trompete schön die 7 Gaben ausschütten.
Ah, Bibel ist langweilig.
Furchtbar langweilig.
Furchtbar langweilig. Aber ist ja auch schön, weil wir sind zu Ende, am Ende der Sendung angekommen, Herr Eisenbart. Eine kurze Sache noch zum Thema Pauken. Ein kleines Rauswerfel, eine kleine Zugabe.
Ja.
Das Pauken, nicht wahr? Also als Begriff für Lernen.
Lernen.
Das pauken wir jetzt richtig rein. Wissen Sie, wo das herkommt? Weil wir gerade von Luther gesprochen haben.
Ich dachte, ich hätte es mal gehört, aber mir fällt es jetzt nicht ein.
Man hat früher bezeichnet, wenn bei einer Predigt der Pfarrer auf die Kanzel haut, um quasi die Worte zu verstärken, um den Ausdruck zu verleihen.
Jedes Mal, wenn Sie da draufhauen, hört man sie
ja,
in der Aufnahme
das ist gut,
übrigens.
Weil ich will ja meine, ich will das ja verstärken, was ich sage.
Ach so.
Das hat der Pfarrer früher oft gemacht.
Das klingt sehr eindeutig.
Auf der Kanzel, um quasi den Worten Nachdruck zu verleihen.
Ja.
Das
bitte
ist quasi,
erzählen Sie noch mehr.
Damit Sie das behalten, damit Sie die Aussage behalten, wird geklopft und geklopft und gehauen. Und daher kommt
sehr
das Pauken.
Sehr unangenehm.
Und
aber einleuchtend.
Noch eine kleine Zugabe, eine Standpauke halten. Wo kommt
aber
das
was
hin?
Hat es mit Lernen zu tun?
Naja, wenn die Leute einschlafen und der Pfarrer einen wichtigen Punkt machen möchte und etwas vermitteln will, dann klopft er ganz laut und dann merken sich die Leute das.
Ach, dann merken die sich das.
Und Standpauke halten gibt es noch. Das kennen Sie auch, das Sprichwort. Wo kommt das her? Habe ich auch herausrecherchiert.
Das kommt wahrscheinlich vom Militär.
Tatsächlich nicht.
Schade.
Also zumindest da in meiner Quelle steht, es kommt aus dem Evangelischen, weil man dort nämlich, also wenn es eine Beerdigung gab, am offenen Grab der Priester quasi im Stehen eine Rede hält.
Ja.
Und das ist die, weil die, der Begriff so. Pauke, was wir ja. vorhin hatten aus der Predigt, ja. hat sich übertragen auf Predigt halten und dann wiederum übertragen auf im Stehen eine Predigt halten ist die Standpauke ja. halten.
Ach, sehr gut.
Ist doch gut, oder?
Das ist sehr gut.
Jetzt wissen Sie mehr.
Obwohl sie nicht auf den Tisch gehaut haben. Ja. Ich glaube, das vergesse ich nicht mehr so schnell. Und ganz kurz noch, ja. wir haben so viel über Bach und Brahms ja. und die anderen Ganoven geredet. Über Händel haben wir gar nicht geredet.
Ja, stimmt. Der letzte Text ist von Juli Kling.
Ja, die mit dem Paukenschlag, wollte ich eigentlich nur sagen.
Was ist die mit dem, nur echt mit dem Paukenschlag?
Ja, genau. Das war ein Stück, oder ist ein Stück, gibt es immer noch, ja. auf Klassikradio zum Beispiel. Das ist ein Stück, das fängt ganz harmlos an und irgendwann kommt ein Paukenschlag, um die Menschen aufzuwecken, die eingeschlafen sind. Und dann kommt aber nicht nur das, sondern es kommt dann plötzlich ein Rhythmuswechsel. Dann kommt irgendwie, dann spielen die immer auf drei den Ton ganz laut. Lauter als die anderen, also so
ja, wie man es nicht
betonen würde normalerweise, einfach weil er sich gedacht hat, ja, denen gebe ich, den spiele ich jetzt mal oder lasse ich was vorspielen, wo die dann heimgehen und sagen, konnte ich gar nicht gut ratzen. Schatz, du siehst so kaputt aus. Konntest du nicht schlafen im Konzert? Nein, es wurde die mit dem Paukenschlag gespielt. So war das nämlich.
Sehr gut, auch eine schöne Anekdote.
Könntest du dich mal zu Hause anhören?
Ja, machen Sie das.
Sehr, aber nicht erstrecken, Vorsicht. Das ist wirklich...
So, harte Kost.
Das ist wirklich mit einem Wumms, gehen wir aus dieser Sendung heraus.
Doppelwumms könnte man fast sagen.
Ja, die mit dem Doppelwumms. Eisenbahn und Meißendraht. Schön, dass Sie dabei waren. Wir waren ja auch dabei. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, die Mediathek ist immer noch in Trümmern, in Asche und Scherben. Wenn Sie da gerne eine E-Mail hinschreiben wollen, dass die Mediathek, die neue Homepage mal in die Gänge kommt, können Sie gerne machen, aber nicht an uns. So. Sie können unseren Podcast abonnieren, uns Texte zu den nächsten sehr guten Themen, die Sie auf der Homepage lesen können, eisenbadmeißendraht.de. Wenn Sie dazu Texte haben, schicken Sie die gerne ein, bis zum 10. des Monats. Nächste Sendung geht es um Ordnung und Unordnung.
Sie können immer noch Texte einsenden, wenn Sie wollen, zum Thema Ordnung und Unordnung.
Sie können auch einen der beiden Aspekte wählen ja, für Ihren Text. Absolut. Sie können auch das Und nehmen.
Genau, das Und wäre zum Beispiel interessant, ja.
Ein Text über das Wort Und oder zum Beispiel ein Text über was ganz anderes.
Über das Wort Hund, weil sich es auf Und reimt.
Oder zum Beispiel
letzter Text, Schlusstext, Abschluss ist von Juli Kling. Der Text Moby Dick, gelesen von Juli Kling.
Als Moby Dick die Essex mit seiner gigantischen Schwanzflosse getroffen hat, ging sie unter mit Pauken und Trompeten. Die Besatzung klammerte sich an alles, was sie hatte. An die Reling, an die Riemen, an die Ladeluken und aneinander. Aber es half den Männern nichts. Sie hatten keine Chance gegen den mächtigsten Wal der Welt. Sie hatten ihn jagen und erlegen wollen, denn sie waren gierig nach seinem Fleisch und dem Rad in seinem riesigen Kopf. Doch Moby Dick dachte nicht daran, sich mit den Walfängern zu beratschlagen. Er rammte die Essex mit ihren drei langen Masten. Er brach sie in zwei, als wären sie aus Pappe. Und mit seiner gewaltigen Fluke riss er alles in die Tiefe, was nicht niet- und nagelfest war. Die meisten Männer waren es nicht. Nur ein paar wenige von ihnen konnten sich in die verbliebenen Fangboote retten und in Richtung der chilenischen Küste treiben. Sie dachten, Moby Dick wäre fertig mit ihnen, und sie dachten, dass sie vielleicht heil aus der Sache herauskommen und zu ihren Familien zurückkehren könnten. Dabei vergaßen sie, dass auch Moby Dick eine Familie gehabt hatte, die sie ihm in ihrer Jagdlust genommen hatten. Und Moby Dick vergaß im Gegensatz zu ihnen gar nichts. Er verfolgte die Fangboote und er beobachtete die Männer, während sie in ihrer Not und in ihrem Hunger begannen, sich gegenseitig aufzuessen. Er bemerkte mit Wonne, wie die Sonne ihre Haut verbrannte und wie ihr eigenes Fleisch ihnen wichtiger wurde als das seine. Er wusste, dass er gewonnen hatte und dass er niemandem einen Rat geben musste, dem er keinen geben wollte. Daran dachte ich, als ich im Bug eines motorisierten Schlauchbootes saß und warm eingepackt über das bitterkalte Nordmeer glitt. Ich war hier, um den Nachfahren des wehrhaftesten Pottwals aller Zeiten zu begegnen. Zur Sicherheit hatte ich vorher ausreichend gegessen. Selbstverständlich nur, um einer möglichen Seekrankheit vorzubeugen, welche mir von allen Seiten prophezeit worden war. Gewiss nicht zu Unrecht, denn ich leide an einem nervösen Magen und als Kind konnte ich lange Autostrecken lediglich mit einem Eimer auf dem Schoß bewältigen. Todesmutig hatte ich mich jedoch beim Einsteigen ganz vorne in das wackelige Ripboot gesetzt. Ganz oder gar nicht, lautete meine Devise. Und mit ihr das Gedenken an die zurückgelassene Reisetablette in meiner Unterkunft. Noch nie zuvor war ich in solch einem kleinen Boot auf dem Ozean unterwegs gewesen. Über meiner Winterkleidung trug ich einen ausladenden Kälteschutzanzug, der mir viel zu groß war und in dem ich kaum laufen konnte. Falls ich auf der Fahrt über Bord gehen sollte, was ich in Anbetracht der Historie und meiner mir vorauseilenden Tollpatschigkeit nicht unbedingt für ausgeschlossen hielt, würde er mir bestimmt gute Dienste leisten. Mit gefühlt 180 Sachen breitete das Boot über das wogende Meer. Die Gischt schlug mir ins Gesicht und ich musste die Augen zusammenkneifen, um auf der azurblauen Unendlichkeit vor mir überhaupt etwas erkennen zu können. Trotzdem war ich die Erste, die plötzlich in der Ferne das stiebende Blas eines Pottwals erblickte. Begeistert sprang ich von meinem Sitz auf und zeigte in Richtung des treibenden Wals. »Please sit down! It's too dangerous!« schrie mich der Walführer erschrocken an und irgendjemand zog mich am Arm zurück nach unten. Die anderen Fahrgäste redeten aufgeregt durcheinander, aber ich hörte ihre Stimmen nur noch dumpf und undeutlich, denn in mir war ein regelrechtes Konzert im Gange. Jeder Herzschlag fühlte sich an wie ein Paukenschlag. Und während wir uns der sechsköpfigen Wahlgruppe näherten, dachte ich, ich würde schlichtweg bersten vor Glück. Mehrere Meter, bevor das Boot die Wale erreichte, stellte der Kapitän den Motor aus. Und wir trieben schaukelnd über die rastlosen Wellen. Handys wurden gezückt und Kameraauslöser gedrückt. Doch ich selbst saß ganz still da und bewegte mich nicht. So laut, wie die Trompeten in meinem Kopf gerade noch gespielt hatten, so verhalten waren meine Gedanken jetzt im Angesicht der Urenkel von Moby Dick. Ich wusste, dass ich genau richtig war, wo ich war. Und ich wusste, dass ich nirgendwo sicherer sein würde, als hier draußen auf dem Nordmeer. Denn ich wollte keinen Rat von den Walen. Ich wollte einfach nur, dass sie da waren und mein wildes Herz in Ruhe höher schlagen ließen.
Finde ich sehr gut. Ja, Sie hören von uns.
Ja, darf ich dann auch Jazz machen nächstes Mal?
Ja, zum Beispiel.
Ja, so babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab.
Auch schön, wir harmonieren ganz gut, finde ich.
Ba da 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 ba da